Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da bist du ja wieder.
Da bin ich wieder.
Ja.
Warte mal, ich muss hier gerade mal ein Pop-up wegklicken, irgendwie pünktlich zur Aufnahme.
Ein Pop-up wegklicken, okay.
Willst du ein Update durchführen? Nein!
Ich dachte, du kannst gar nicht mehr updaten. Dein Rechner ist doch so alt, der kann doch gar nicht mehr updaten.
Nein, ja, ich habe ja noch Software hier im Einsatz. Es ist ja nicht so, ey, irgendwie muss ich ja hier auch.
Ach so, du hast doch so alte Software, die noch updatefähig ist sozusagen. Okay.
Never change running system. Also mit dem mache ich ja wirklich im Prinzip fast nur noch Podcast-Aufnahme. Und was soll ich da, wenn es funktioniert, irgendwelche Updates machen?
Das ist korrekt, ja. Und was interessieren mich persönlich auch andere Dinge? Hauptsache das Gerät funktioniert für die Podcast-Aufnahme. Alles genau. Andere, was du damit machst, das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ja, genau. Hauptsache die Technik funktioniert. Ah,
da können sie auch Studio Link unter Windows nutzen.
Ja, du, das merkt ja keiner, unter was für kuriosen Umständen hier das Ganze produziert wird.
Studio Link für Linux? Nein.
Es gibt auf jeden Fall ein Plugin für eine digitale Audio-Workstation für Linux.
Oh, okay.
Somit könnte man Studio Link auch unter Linux betreiben, ja.
Ja.
Aber Linux,
Will man das? Nein.
Ich weiß es nicht, ob man das möchte. Also
ich will es nicht, nein.
Linux hat sich ja bis heute nicht im Desktop-Bereich durchgesetzt.
Ja, okay. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber das kommt ja immer drauf an, wen du fragst.
Natürlich. Es kommt auch immer drauf an, wen du fragst, wer alles Mac-Nutzer ist. Der Windows-Nutzer sagt, das ist nur eine Randgruppe. Der Mac-Nutzer sieht das ein wenig anders.
Ja.
Objektiv gesehen sind wir auch eine Randgruppe. Ist nun mal so. 5 oder 10%, was haben wir zwischen 5 und 10% ist der Mac-Anteil weltweit. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber über 10% kommen wir eigentlich nicht.
Ist er das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, okay. Ja, er ist die letzten Jahre natürlich gestiegen. Wir kamen ja von einer wesentlich kleineren Nummer, wobei wir eigentlich von einer wesentlich größeren Nummer mal kamen.
Ja.
Wenn man mal guckt, ja, wenn ich mich mal an meine Schulzeit zurückerinnere, ja, da stand ja gerade am Anfang in jedem Rechner oder in jedem Computerraum standen ja irgendwo Apples, ja. Klar, heutzutage sieht das anders aus. Und gefühlt, wie gesagt, wir sind ja Mac-Nutzer, ist es ja eben nochmal eine ganz andere Sache. Aber klar, insgesamt ist der Anteil trotz der Zuwächse, auch gerade durch Corona, natürlich nicht so, dass du sagst, hier, wir haben jetzt mittlerweile 50% Marktanteil.
Nein.
Wie auch. Wie willst du, selbst als Apple oder als macOS, ja, wie willst du heute irgendwo Microsoft und Windows ans Bein pinkeln?
Das ist sehr, sehr kompliziert, das zu tun, weil sie immer noch im Businessbereich eine sehr, sehr starke Lobby haben und dort auch sehr, sehr stark vertreten sind. Das liegt auch so ein bisschen
an
der.
Seit gefühlt 100 Jahren Standard.
Ja.
Und da wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern.
Das ist korrekt.
Ja, wir sind jetzt total eigentlich auch schon wieder von unserer Planung abgewichen. Aber da wird sich nichts ändern. Auch so, wir können so viel meckern über Office, wie du willst, oder über Outlook. Ja, da meckere ich ja eigentlich gerne den ganzen Tag. Ja, über Outlook. Aber das Ding, es ist Standard.
Outlook ist Standard.
Outlook Office ist Standard. Windows ist Standard. Klar, dass du da im Firmenumfeld jetzt nicht unter der aktuellsten Windows 11 Version unterwegs bist unbedingt, ja, ist auch klar. Ja, weil Ding will Weile haben, ja. Das ist ganz normal, ja. Aber mein Gott, selbst wenn du irgendwo versucht hast, im Businessumfeld Linux einzuführen, weil wir es ja eben auch schon von Linux hatten, da sind fast alle Projekte irgendwo gescheitert.
Ja, im Serverbereich ist das eine ganz andere Nummer,
ja,
da ist Linux weit vertreten. Ganz
jetzt
klar.
Auch einen Server nicht unbedingt als Desktop bezeichnen, weil
keineswegs. Ja. Nein. Ich sag nur, im Businessbereich sind Linux-Server nicht wegzudenken. Auch gerade im universitären Bereich,
generell,
ne, ist das eine sehr weit verbreitete Geschichte. Aber als Desktop, als Endanwender, Arbeitsgerät in Anführungsstrichen, ist das kaum vertreten, das Ganze. Ja.
Vor allem ja auch im Home-Bereich, also alles, was jetzt auch Privatanwendungen betrifft, du hast ja wirklich überall irgendwo Windows. Das ist nach wie vor, wie gesagt, der Standard. Aber wo kriegst du denn bitte ein System oder kaufst du dir neu einen Laptop oder einen Desktop, wo was anderes als Windows preinstalliert mitkommt?
Ja, das ist.
Du hast, glaube ich, mehr Anbieter, die dir ein Gerät ohne Betriebssystem verkaufen,
das gibt's als auch,
zum Beispiel mit Linux.
Ja. Es gab mal so Editionen von Dell, gab es mal so Linux-Editionen, wo dann die Geräte so ein bisschen auf Linux getrimmt gewesen sind. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, keine Ahnung. Da gab es mal so Dell
XPS. Ja, es gibt noch Anbieter, auch gerade in dem wenn du dir halt Fertigrechner halt kassenmäßig irgendwo zusammenstellst oder so, da gibt es noch ein paar Anbieter, die dann auch eventuell Linux noch mit anbieten, dass du dein System daraufhin halt optimierst und die Komponenten entsprechend halt für die Distro dann
auswählst, genau. Mhm.
Aber mein Gott, die kannst du an einer Hand abzählen, ja.
Ja, ja. Es gibt auch so ein spezielles Unternehmen, die konfigurieren ihre Rechnersysteme oder ihre PCs so zusammen, dass sie wirklich optimal darauf konfiguriert sind darauf spezialisiert. Dann gibt es auch Laptops, die wirklich so gestaltet sind, dass sie für Linux optimiert sind. Aber das sind auch alles kleine Startups, sage ich jetzt mal. Nichts Relevantes, ne?
Also für diejenigen, die da einkaufen, schon.
Auf jeden Fall. Für die ist es relevant, keine Frage.
Okay, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon genug abgeschwiffen schon wieder. Ja, machen wir den Sack am besten mal zu.
Genau.
Ja, und ja.
Aber lass uns noch
schön,
mal.
Schön, dass ihr da wart. Wir sind schon wieder fertig.
Ja. Ja, das ist noch nicht so ganz der Fall. Wir sind noch nicht durch unsere Liste durch.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Ich habe mir die so mühselig angelegt im Laufe dieser Woche, im Angesichts meiner wenigen Zeit etc. pp. Aber ich wollte mal ganz.
Weiß es.
Ja. Nee, es ist kühler geworden. Also ich habe jetzt vernünftige Temperaturen. Mittlerweile ist mein Büro auch auf 21 Grad angenehm runtergekühlt sozusagen. Ja, Gott sei Dank, es wird Herbst. Meine liebste Jahreszeit.
Auch so wieder so ein kontroverses Thema.
Ja. Naja, also sagen wir mal so, meine liebste Jahreszeit bis zum November. Und was danach kommt, ist auch nicht mehr schön. Nee, Spaß beiseite. Ich wollte noch mal ganz kurz über das iPhone 16 sprechen. Und zwar über den Kameraknopf, der ja kein Knopf ist. Apple sagt ja, man darf das nicht Knopf nennen, es ist ja eine Steuerung, aber effektiv gesehen ist es ein Knopf, weil ich hatte die Möglichkeit, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit mal ein wenig mit den neuen iPhones rumspielen zu dürfen, und ich möchte mich jetzt nur auf den Knopf oder auf die Kamerasteuerung fokussieren.
Ja, das letzte Mal ja relativ, ja. Also, wo ich dabei war.
Genau. Und da sieht es so aus, dass ich persönlich festgestellt habe, dass es doch sehr, sehr umständlich ist, sich an diesen Knopf zu gewöhnen oder an diese Steuerung zu gewöhnen. Und es doch so, so, so viele Funktionen gibt, und das alles andere als intuitiv ist. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die ich innerhalb von so 2-3 Tagen gemacht habe, wo ich die Möglichkeit gehabt habe, mich mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen. Und ich habe mich dann auch in der Zeit wirklich nur fokussiert um diese Kamerasteuerung gekümmert. Und ich habe festgestellt, ja, also intuitiv ist anders. Das ist mein Fazit. Und auch, was so die Kollegen dazu gesagt haben, die schon mit dem Gerät gespielt haben oder die Möglichkeit hatten, mit einem iPhone 16 zu spielen, ja, die haben auch gesagt, also da hat Apple sehr, sehr viel gewollt und sehr, sehr viel Funktion in eine Bedienungseinheit reingesteckt und ist letztendlich doch sehr umständlich gestaltet. Das ist so mein Fazit nach gut 3 Tagen mit dem Knopf. Ja, jetzt sagt er gar nichts mehr dazu.
Nee, was soll ich dazu sagen?
Ich
habe es nicht ausprobieren können, also von daher.
Ja, also man merkt, dass Apple sehr, sehr viel wollte, was ich eben gerade schon gesagt habe, aber ob das nicht zu viel ist, das wird sich dann im Laufe der Zeit herausstellen. Und ich habe ehrlicherweise ein ganz ungutes Gefühl mit dem Knopf. Und ich glaube.
Oh, sind das so Touchbar-Vibes?
Ja, auf jeden
bei
Fall.
dir?
Also ich glaube, dass das wird über kurz oder lang wieder aus den Geräten verschwinden, weil es die Nutzer nicht annehmen. Und das ist so meine subjektive Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist bei weitem nicht repräsentativ, aber das, was ich so aus meinem direkten Umfeld festgestellt habe oder herausgehört habe, haben die meisten gesagt, die mit dem Knopf interagiert haben, dass es doch, wie gesagt, nicht intuitiv ist, dass man eine sehr hohe Lernkurve hat, eine sehr steile Lernkurve hat und man sich da wirklich sehr, sehr tief mit rein befassen muss mit dem Ganzen. Und und ob das heute noch gemäß ist, wieder auf einen Knopf zurückzugehen, das stelle ich auch mal in Frage. Und es gab ja vor Monaten und vor Jahren schon die Gerüchte, dass mal ein iPhone rauskommen soll, was komplett portless ist und was komplett knopflos ist. Ja, und jetzt ist ja der Gegentrend eingeläutet worden von Apple, immer mehr Knöpfe in das Gerät hineinzubringen, was ja im Prinzip auch okay ist. Aber wenn man so viel Funktionen in einen Knopf hineinsteckt und der absolut nicht intuitiv ist.
Don't call it Knopf.
Ja. Das ist eine andere Sache, finde ich. Weil Apple ja eigentlich dafür bekannt ist, sehr intuitive Bedienungskonzepte zu realisieren.
Das, was ich jetzt nur von der Apple-Präsentation her kenne und von 2, 3 Videos, die ich gesehen habe, dazu zu Reviews oder gerade wo es halt um die Kameraknopf ging, kann ich das oder würde ich das anders sehen. Wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht ausprobieren können. Die größten Kritikpunkte, die ich jetzt bis jetzt mitgekriegt habe, ist eigentlich, dass es ja im Prinzip nur für den Landscape-Mode ist. Dass viele sagen, sie können das, gerade wenn sie halt jetzt hochkant filmen oder fotografieren, nicht nutzen. Ja, oder nur eingeschränkt nutzen. Das war mit eigentlich so ein Kritikpunkt, wobei, mein Gott, wenn ich damit filme oder fotografiere, also, wie gesagt, klar, wenn du TikToker oder Instagram Reels oder sowas machst, ist ja in der Regel alles hochkant, ja. Aber für mich ist es oder wäre es eigentlich schon eine sehr gute Position. Was ich verstehen kann, ist halt die Frage, die man sich stellt, ob sowas heutzutage als Bedienfunktion noch aktuell ist, weil das Smartphone oder im Prinzip ja eine Point-and-Shoot abgelöst habt und jetzt gehst du halt wieder den Weg, dass du versuchst, diese traditionelle Kamerabedienung mit Half-Press und sowas halt versuchst, wieder ins Smartphone halt zu bringen. Wobei ich sage, wir haben das im Zubehörbereich schon, ja, teilweise auch sehr erfolgreich, oder für ihre Nische, die sie besetzen, sehr erfolgreich. Ich kann da schon verstehen, dass jemand wie Apple das halt, gerade weil halt auch immer wieder Kritikpunkt da war, es gibt halt keinen, oder nicht wie bei Android halt einen dezidierten Kamerabutton zum Beispiel, dass man das halt wieder machen will. Wenn er verschwinden sollte, weil er nicht angenommen wird, okay, ja, dann ist es halt so. Ich bin halt nur froh, dass Apple es halt versucht.
Auf jeden Fall. Bloß.
Dass wir sehen, dass die Kritik da ist, gerade aus der Android-Ecke, okay, klar, aber da muss man drüber stehen. Es ist halt jetzt die Frage, es ist halt auch wieder so ein 1.0, mal gucken, was sich halt da eventuell softwareseitig noch tut. Ja, wie sind die Anpassungen? Vor allem, was ich auch schon gesagt hatte im Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, ich bin gespannt, was Third-Party-Programme draus machen. Wie die das umsetzen, mit welchen frischen Ideen die da eventuell auch rangehen und je nachdem, was halt von APIs unterstützt wird, wie sie mit anderen Ideen daran gehen als Apple zum Beispiel.
Das ist richtig. Das könnte das Ganze noch interessanter machen. Und sie haben natürlich den Vorteil, dass sie das Ganze auf beiden Plattformen etabliert haben, auf den Einsteigergeräten und auf den Pro-Geräten. Ne? Das ist gut. Das ist ein Vorteil.
Genau.
Also kein Nachteil, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Ja. Das war ja bei der Touchbar, um jetzt nochmal so den Vergleich herzustellen, nicht der Fall. Das hattest du ja nur bei einigen Geräten, das hattest du bei den Desktop-Geräten halt nicht, das hattest du nur in den MacBooks. Und das war ja schon das größte Problem. Du hattest keine plattformübergreifende Geschichte etc. Und bei den MacBook Airs hattest du es ja gar nicht. Das kam ja auch noch dazu. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Lernkurve sehr, sehr, sehr hoch ist und dass man sich da ganz stark einarbeiten muss, um alle Funktionen wirklich nutzen zu können, um sich mit dem Knopf oder auch, ja, um sich damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht so trivial.
Wobei auch da wieder, klar, du hast jetzt eine neue Bedienphilosophie für die Kamera-App. Das ist nochmal ein Thema, aber was jetzt Funktionen betrifft und wo du die findest, ja, und welche Möglichkeiten du selbst mit der Standard-iPhone-App, also Kamera-App hast, ich sehe so viele Leute, die nicht wissen, was sie alles machen können mit der mit der Kamera-App, die wirklich nur Foto oder mal kurz auf Video swipen, ja, und dann mal Video aufnehmen, aber die keine Ahnung haben, ja, dass sie hier zwischen HD, 4K, ja, durchschalten können, 30, 60, ja, dass du Portrait-Mode hast, dass du verschiedene Versionen, das wissen die alles gar nicht.
Ja, aber das bezieht sich nicht nur auf die Kamera, das bezieht sich auf ganz, ganz viele andere Funktionen vom iPhone, Smartphone.
Wenn wir jetzt mal über Kamera und Bedienung halt sprechen, das ist eine Sache, die ich denke auch von der Bedienung her, werden einige das, wie gesagt, nur als Auslöser nutzen, die niemals sich wirklich damit beschäftigen, was halt noch zusätzlich geht.
Ja, das ist richtig. Ja.
Aus Versehen mal irgendwas auslösen und dann nicht wissen, was sie machen. Ja, das ist ein Punkt. Da muss man mal gucken, inwieweit das halt, wie gesagt, über Änderungen, über jetzt Weiterentwicklungen oder dem, was Apple einfach auch lernt mit dem Feedback, was sie haben und auch mit dem, wie halt Leute den Knopf nutzen, was, wie gesagt, da eventuell noch kommt oder an Bedienhilfen beziehungsweise an zusätzlichen Informationen noch kommt, um dir das ein bisschen nahe zu bringen. Ja, intuitiv ist ein bisschen was anderes. Ja, aber ich stehe dem Ganzen immer noch sehr, sehr positiv gegenüber.
Ja.
Aber ich komme ja eigentlich auch aus einer relativ fotointensiven Zeit, ja. Also ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Klar, andere vielleicht schon. Gerade die ganzen Hochkant-Filmer und Fotografen, die haben da wahrscheinlich ein Problem mit oder fragen sich, warum überhaupt? Ja, aber ja, muss man mal gucken. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan von der Idee. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht testen. Aber von der Idee bin ich ein ganz großer Fan von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Mal gucken, wenn ich vielleicht dann, keine Ahnung, noch habe ich da keine Versuchung, jetzt ein 16er zu kaufen. Aber das 17er ist ja auch nicht mehr so weit weg.
Das stimmt, ja.
Ja, nach dem neuen iPhone ist vor dem neuen iPhone, ja.
Ja, so ist es. Nein, also im Prinzip ist es eine interessante Geschichte und es mag ja auch daran liegen, dass man ja nun schon jahrelang auf diese Touch-Bedienung konditioniert ist und dass das jetzt ein ganz neues Bedienkonzept ist. Und die wird einem ja auch nicht weggenommen, die bleibt ja da, man kann ja weiterhin das Ganze noch über Touch bedienen. Das ist ja das Gute daran, man hat ja halt die Auswahl und deswegen muss man halt schauen, wie der Markt das Ganze annimmt oder wie der Otto-Normal-Nutzer das annimmt und dann mal schauen, wie weit Apple das mit dem Knopf bringt oder wie lange der Knopf im iPhone bleibt. Ich bin gespannt. Dazu kommt noch, dass das Ding, was ich nachvollziehen kann, sehr, sehr schwergängig ist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man keine versehentlichen Auslösungen vornimmt. Gut, das kann ich nachvollziehen. Dass es keine Taschenauslösungen gibt oder was weiß ich, keine Ahnung. Last but not least habe ich mir noch die Beats Cases anschauen können. Und da gab es ja schon die kuriosesten Nachrichten. Zu den Beats Cases, da haben sich ja viel drüber aufgeregt, bezüglich der Darreichungsform, dass es sehr glossy ist und einen sehr marginalen Eindruck macht und einen sehr qualitativ marginalen Eindruck macht. Kann ich nur bestätigen, extreme Fingerabdruck, magnetische Geschichte, hätte ich bald gesagt. Du packst es ein paar Mal an und durch diese Glossy-Oberfläche siehst du sofort deine Fingerabdrücke auf dem Ganzen, was bei einem normalen Silikon-Case nicht der Fall ist. Ein Silikonkäse hat natürlich auch die Nachteile, dass sehr viele Fusseln dran hängen bleiben, was hier nicht der Fall ist, da es sehr glatt ist. Das muss man jetzt abwägen. Will man Fingerabdrücke haben oder will man ein paar Fusseln am Silikonkäse haben? Also ich finde, das Beats Case macht nicht so einen hochwertigen Eindruck. Das ist meine Meinung. Und 59 Euro ist schon extrem hochgegriffen für das, was man an Qualität bekommt. Da gibt es weitaus bessere Cases von Third-Party-Anbietern, die wesentlich günstiger sind. Also mir hat das jetzt nicht so gefallen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, es ist derzeit das einzige Case, abgesehen von den Original-Apple-Cases, was eine Abdeckung für die Camera-Control-Geschichte hat. Das können derzeit nach meiner Meinung noch keine Third-Party-Cases anbieten. Da gibt es noch keine Anbieter, die mir bekannt sind. Das muss man halt abwägen. Wenn das wichtig ist, dass man den Knopf schützt, dann muss man halt zu den Original-Cases greifen. Wenn es jemandem egal ist, dass man nur eine Aussparung hat und dass der Knopf ungeschützt ist, dann kann man auch durchaus zu Third-Party-Cases greifen. Das dazu. Gut. Aber jetzt haben wir ganz vergessen, unseren heutigen Sponsor zu erwähnen oder unseren Werbepartner zu erwähnen. Das ist nämlich die Firma ISO. Und dazu werden wir im Laufe der heutigen Sendung noch ein wenig mehr zu verlieren zu der Marke. Also Wörter verlieren, Berichterstattungen verlieren oder was auch immer. Mein Gott, heute rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. und das allerletzte Produkt, was ich noch getestet habe, sind die AirPods der vierten Generation mit ANC. Ich bin beeindruckt, was das ANC leisten kann, trotz dass sie natürlich vom Grunddesign dem ANC-Gedanken jetzt nicht so entgegenkommen wie die AirPods Pro 2. Die sind ja besser abgedichtet, logischerweise. Mhm. Bin ich begeistert, was man da alles so ANC-technisch realisieren kann. Im Vergleich zu richtig abgedichteten Produkten sind sie natürlich im Hintertreffen, ganz klar. Aber trotzdem haben sie das nach meiner Meinung sehr, sehr gut hinbekommen. Beeindruckt bin ich auch von der Soundqualität, weil ich konnte sie ja zum direkten Vorgänger vergleichen, zu den Dreiern, die ich ja auch noch im Besitz habe. Und die Dreier klingen akustisch schon merklich schlechter. Also die Soundqualität hat sich deutlich verbessert. Das ist so das Kurzfazit, was ich dazu sagen kann. Das Case ist wesentlich kleiner geworden. Das macht sich im Alltag bemerkbar, was ich sehr gut finde. Also sie sind jetzt noch besser zu verstauen, unterzubringen und zu transportieren. Das finde ich ist der größte Vorteil. Also die Soundqualität und das wesentlich kleinere Case, was man im Alltag halt nicht unterschätzen darf, finde ich. Und was man dann auch erst merkt, wenn man sie wirklich im Alltag in der Hosentasche mit sich umherschleppt, ist schon erstaunlich, dass das so enorm ist, wenn man wirklich so ein wesentlich kleineres Case dabei hat, etc. Ja, das dazu. Und ich würde jeden raten, nicht das Standardmodell zu nehmen, die 50 Euro Aufpreis. Dafür bekommt man erstens mal ein besseres Case mit einer besseren Ladefunktionalität, was das Standardmodell ja nicht hat. Man bekommt ANC und man bekommt auch den Whoist-Lautsprecher halt im Case. Also das sind drei Funktionen mehr, die man halt bekommt im Gegensatz zu den Standardmodellen. Also ich würde sagen, nehmt auf jeden Fall die ANC-Variante. Und böse Zungen behaupten ja, die Standardvariante haben sie nur ins Sortiment genommen, damit die Leute eher zum teureren Modell greifen, damit ihnen bewusst wird, okay, der Aufpreis ist in Anführungsstrichen so marginal, ich kaufe jetzt die größeren Modelle. Also angeblich ja nur eine Upselling-Strategie, was ich ja so bei den Kollegen gehört habe.
Das kann durchaus sein. Vor allem hast du ja immer das Argument, es fängt halt bei an. Also Verkaufspreis. Du hast einen relativ interessanten Einstiegspreis wieder und dann hast du halt die Funktionen, die du halt nur bei dem anderen Modell wieder hast oder standardmäßig beim anderen halt mitkriegst. Klar, ja, dann greifst du wahrscheinlich eher dazu, wenn die Preisdifferenz jetzt nicht so stark halt bei dir reinschlägt, ja, was jetzt die Ausgabe betrifft. Ja. Freut mich zu hören, weil ich bin jetzt auch finally, denke ich mal, im Markt für ein paar AirPods. Nachdem meine letzten EarPods jetzt auch einen Wackelkontakt haben oder einen kleinen Kabelbruch oder so, ja, und nicht mehr so richtig funktionieren, wird es Zeit, ein paar neue anzuschaffen. Und jetzt bin ich gerade, oder ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich dann auch den Schritt zu AirPods machen und bin dann noch am Überlegen, ob jetzt die oder wie gesagt die Pro, aber muss man mal gucken. Ja. Ich denke mal eher die Vierer dann.
Ja.
Aber definitiv auf jeden Fall ANC, ja.
Ja, also die Pro, wie gesagt, ich komme halt damit nicht zurecht, dass man sich so einen Silikonpropfen in den Hörgang steckt. Das ist halt ja, mein Problem.
Da habe ich jetzt kein Problem mit, aber okay. Ich würde gerne mal gerade über einen etwas längeren Zeitraum als mal kurz reinstecken, würde ich sie gerne mal Probe tragen und das ist halt das Problem. Ja.
Das Problem.
Du kannst die mal ausführlich Probe tragen. Ja.
Das wirst du wohl nicht lösen können. Es sei denn, du investierst wirklich und kaufst dir die Dinger, dann kannst du es halt ausgiebig testen. Ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ding 14 Tage lang zurückzugeben. Ne? Die Möglichkeit besteht ja auch noch.
Ja, das ist ja.
Ja.
Bei so Artikeln finde ich das immer schwierig.
Das ist natürlich nicht so schön, aber das interessiert die meisten, die da draußen unterwegs sind, auch nicht.
Ja, nein, klar.
Nein, also ich habe es nicht bereut, mir die Dinger zu kaufen. Alles super, funktionieren hervorragend. Und der Hauptantriebsgrund war natürlich, dass ich jetzt komplett meine Infrastruktur auf USB-C habe. Hätten die Dreier USB-C gehabt, wäre ich wahrscheinlich bei den Dreiern geblieben. Das war mein Hauptantriebsgrund. Aber gut. Schauen wir mal. Gut, dann lass uns in die Themen der heutigen Sendung einsteigen. Das andere habe ich ja im Endeffekt nur davor geschoben. Und es gibt mal wieder einen kleinen Service-Hinweis. Die Firma Anker hat mal wieder, man muss leider dazu sagen, mal wieder eine Rückrufaktion. Es gibt mal wieder die negative Aussage, dass Brandgefahr besteht bei einigen Powerbank-Modellen. Und das sind die Powerbanks der Reihe 365. Mit der Modellnummer A1647. Wir verlinken das in den Shownotes. Da gibt es einen Servicebeitrag auf der Anker-Webseite. Ja, in der letzten Zeit hat sich das bei Anker wieder gehäuft, dass es da Rückrufaktionen gibt. Ich glaube, in der letzten Zeit waren es inklusive dieser Rückrufaktion 4 Stück an der Zahl oder 4 Aktionen, 4 Rückrufaktionen. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Anker-Fans würden jetzt sagen, ja, die haben ja auch so ein riesen Produktportfolio. Da kann es natürlich eher vorkommen, als wenn ich nur 2 Powerbanks im Sortiment habe. Okay, das ist ein Punkt, aber man muss natürlich auch die Häufigkeit in Betracht ziehen. Das ist jetzt nach meiner Meinung sehr, sehr oft passiert. Gut, das nur dazu. AVM hat jetzt einen neuen Geschäftsführer nach der Übernahme eines Investorkonsortiums oder eines Investorenkonsortiums haben sie jetzt einen neuen Geschäftsführer ernannt und das ist der ehemalige Chef von GMX und von Web.de. Das ist der Jan Oetjen, der ab dem 30. September, also am morgigen Tag, seinen CEO-Posten antreten wird. Tja. Eines der größten Punkte, die er genannt hat, die er im Unternehmen oder wie er das Unternehmen voranbringen möchte oder umstrukturieren möchte, das ist der Bereich Internationalisierung. Das haben sie allerdings ja auch schon in der Vergangenheit versucht und vorangetrieben, indem sich ja AVM auch auf den österreichischen Markt breit gemacht hat und auch auf dem Schweizer Markt breit gemacht hat. Das wurde ja in den letzten Jahren auch schon unter der alten Führung vorangetrieben. Aber ich glaube, der Herr Oetjen, der hat Größeres vor, was man so lesen konnte. Und ich habe jetzt keine objektiven Gründe dafür, aber ich habe so ein Bauchgefühl und ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl bei dem Kollegen von Web.de und von GMX. Und ich kann es jetzt nicht untermauern mit irgendwelchen objektiven Fakten oder mit irgendwelchen Zahlen oder was auch immer oder Geschichten von dem Kollegen, aber mein Bauchgefühl ist ganz, ganz miserabel, nachdem ich das alles gelesen habe. Ich mache mir Sorgen um AVM.
Das Problem ist, du kannst schlecht oder es ist nahezu unmöglich für AVM weiter zu wachsen, wenn sie sich nicht neue Märkte erschließen. Österreich, Schweiz ist ganz nett, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Also Dach an sich ist jetzt, ja, ob man da so viel rausholen kann, ist ja die Frage. Wenn, dann ist wahrscheinlich wirklich international. Oder müsste man da international was machen und den, wie gesagt, den Markt halt weiter erschließen. Die Frage, die sich da halt stellt, wie willst du halt gegen die anderen etablierten Marken in diesem Bereich halt dich positionieren bzw. aufstellen? Ich befürchte, dass da wahrscheinlich, klar, über das Design kann man streiten. Ich finde es halt klar und aufgeräumt, auch was jetzt die Software und die Benutzeroberfläche betrifft. Hm. Ich befürchte, dass in diesem Bereich wahrscheinlich Veränderungen auf oder durchgeführt werden, die zumindest mal mir vielleicht nicht so gefallen, weil, wie gesagt, egal wie man jetzt zu dem Design der Produkte steht, ja, die sind für mich, tun sie ihren Zweck. Die sind jetzt nicht flashy, ja, und schon gar nicht irgendwo mit RGB, ja. das ist jetzt, wie gesagt, ich befürchte halt dieses Gamifying jetzt auch bei AVM, ja, und das ist halt wieder so ein Thema, wo ich Bauchschmerzen kriege, weil da kann man sich auch, denke ich mal, in dem bestehenden Markt viel kaputt machen.
Das mag der Fall sein. Und ich habe auch die Befürchtung, wenn man einfach so wachsen möchte, was ja auch durchaus interessant ist und auch okay ist, das kann man auch machen und die Bestrebung sollte man auch haben, dass man da aber auch eine ganz große Bauchlandung mit an den Tag legen kann und dass das eher den gegenteiligen Effekt haben wird, nach meiner Meinung. Also sich gegen Konkurrenten zu behaupten, die international tätig sind, wie sie alle heißen mögen, Netgear, genau, you name it, etc., die schon jahrelang international tätig sind und die dann zu attackieren oder sich oder versuchen wollen, auf Augenhöhe zu kommen, das wird nicht so einfach werden, nach meiner Meinung. Und das haben schon andere probiert und sind damit gescheitert.
Ja, die Frage ist halt, auch welche Ideen hast du, wenn du sagst, okay, wir haben das bestehende Geschäft, wollen das ausbauen, jetzt nicht unbedingt nur, wie gesagt, einen größeren Markt, ja, wir gehen jetzt, keine Ahnung, ja, auch, oder wollen verstärkt halt auch im Ausland irgendwie präsent sein oder als Marke bekannt und da entsprechend Umsatz machen, sondern dass du sagst, okay, wir haben jetzt, oder wollen zusätzlich zum Beispiel jetzt wirklich noch speziell oder mit speziellen Lösungen halt zum Beispiel in den Gaming-Bereich, kann man machen. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig für jemanden wie AVM, wenn er das halt machen will beziehungsweise versuchen will, weil man bisher in der Richtung ja null aktiv war. Sie haben gerade in Deutschland, denke ich mal, einen Namen, den ihnen den Einstieg da oder Türen auch öffnen kann. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, was so gerade dann auch die Benutzeroberfläche betrifft, weil wenn du sagst hier, wir müssen das jünger machen und für die Zielgruppe irgendwie interessanter und da vielleicht noch Funktionen einbauen, die halt speziell dafür gedacht sind, was nicht dann gerade in die Richtung geht, wie jetzt zum Beispiel noch VPN-Dienste irgendwie besser mit einbinden oder aber sowas wie ExitLag zum Beispiel in eigener Software machen, ja, da ist halt wieder die Frage, wie willst du das kostendeckend machen? Willst du dann mit einem Partner zusammenarbeiten? Wolltest du was Eigenes aus den Beinen stellen? Das verursacht alles Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Hast du in der Head vielleicht ein Produkt, was irgendwo noch ein Abo mit sich bringt? Und das sind halt so die Sachen, die mir Bauchschmerzen machen.
Ja, das.
Ja, es ist echt schwierig, ja. Weil wenn man sich, wie gesagt, diese Ideen einfach mal weiter durchspinnt, da kann es einem, wie gesagt, da ist halt die Frage, inwieweit sind das die richtigen Ideen halt für AVM? Aber das, da sind andere Leute gefragt, ja, die bei AVM beschäftigt sind und da auch entsprechend bezahlt werden dafür. und da wahrscheinlich auch mehr Einsicht haben.
Ja, auf jeden Fall, Markt, auf jeden Fall.
Auch in den Markt, ja. Ja. Wie gesagt, unser Eins kann sich da ja nur ein bisschen was zurechtspinnen.
Ja, ja.
Und wie du schon gesagt hast, halt mit dem Bauchgefühl, was man halt so hat, ja, und vor allem, wie lange man schon die Marke kennt und auch schon nutzt. Ja, wir sagen es ja immer wieder, ja, wir sind beide AVM-Nutzer und das hat ja auch seine Gründe. Ja, und man ist ja auch von dem Produkt in gewisser Weise überzeugt und auch zufrieden mit dem, was es macht und für das, was man es einsetzt. Da tut man sich vielleicht auch in meinem Alter ein bisschen mit Veränderungen schwer. Ich bin selbst ja auch noch, aktuell nicht so, aber bin selbst ja noch Gamer, gerade auch im PC-Bereich. Und was es da teilweise an Angeboten gibt, ja, es ist ein interessanter Markt, weil einfach auch das Geld da ist, ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen sind, glaube ich, auch berechtigt in dem Bereich. Also von daher mal gucken, was dann letztendlich das alles bedeutet. Hoffen wir das Richtige oder die richtigen Entscheidungen werden getroffen.
Auf jeden Fall. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, wenn sie eine zusätzliche Produktlinie auflegen, also im Gaming-Bereich und gucken, wie das funktioniert, ob das Traktion bekommt im Markt etc. pp. Mhm. Bloß, es gibt ja einige Marken jetzt außerhalb von den Router-Bereich oder von der Netzwerktechnik, die haben sich versucht, im Gaming-Bereich zu etablieren. Das beste Beispiel ist unser heutiger Sponsor, ISO. Die haben eine Gaming-Linie am Start gehabt und das hat nicht gefruchtet. Die haben dem Ganzen 5 Jahre Zeit gegeben. Sie wollten das innerhalb von 5 Jahren am Markt etablieren. Sie wollten die Gaming, den Gaming-Bereich in Anführungsstrichen bereichern oder mit ihren Monitoren in den Gaming-Bereich eintreten. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht geklappt. Sie haben keine Traktion bekommen. Sie haben den Markt wieder komplett verlassen. Ganz einfach. Es ist kompliziert, in diesen Gaming-Markt einzusteigen und dort auch eine gewisse Akzeptanz zu bekommen bei dem Publikum. Also war es auch das Problem, dass sie ein gewisses Marketingbudget dafür hatten. Und das hat aber leider nicht gereicht, weil man für den Gaming-Markt ein ganz anderes Marketingbudget in die Hand nehmen muss als für den konventionellen Markt. Wenn man es ernst meint, dann muss man halt auch mal in den...
Ja, wenn du neu da irgendwo einsteigen, aber egal wo, ja, du musst halt als, in Anführungszeichen, Außenseiter, ist es halt wirklich so ein Uphill-Battle, ja, da musst du schon einiges an Zeit und Arbeit und dadurch auch Geld investieren.
Genau.
Und das, egal wie gut dein Produkt ist, ja, und was du auch an Mehrwert mitbringen kannst, es ist keine Garantie, dass du in dem Markt dann auch irgendwo Fuß fassen kannst, ja.
Genau, so ist es. Und der Gaming-Markt und das ganze Zubehör ist nochmal ein ganz anderes Segment als der klassische IT-Markt. Das ist eine ganz andere Welt.
Wir wissen da auch nicht mehr als andere, ja. Also wie gesagt, das war mal so in den Raum geworfen, weil das auch so ein Marktsegment ist, wo man eventuell sich da auch positionieren kann oder da...
Ja, klar.
Oder wo man sieht, ja, dass man sich da was davon verspricht von dem Markt. Ob das kommt, ja, keine Ahnung. Das war halt
eine Idee. Also was ich mir vorstellen könnte, dass sie sich im Bereich Smart Home Technik noch ein wenig mehr ausbreiten, also AVM und den Markt noch ein wenig mehr in den Fokus nehmen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da sind sie ja im Moment jetzt zwar relativ solide aufgestellt, aber nach meiner Meinung ginge da noch mehr. Das wäre den Weg, den ich einschlagen würde. Aber gut, wer fragt schon mich?
Ja, wie gesagt, wir sitzen hier mit unserer Kristallkugel und
klar.
Sind da ein bisschen am Gucken, aber
gut.
Also ich würde mich freuen, wenn die Ideen
auf jeden Fall schon aus Eigeninteresse, weil ich möchte dass es AVM gut geht, weil ich weiterhin auch AVM-Produkte benutzen möchte und ich hoffe, dass sie auch weiterhin so gut und stabil funktionieren wie in der Vergangenheit und dass wir da auch produkttechnisch uns nicht in eine negative Richtung entwickeln. Das ist ja mein größter Wunsch, weil ich kenne auch keine gute Alternative außerhalb von AVM, die meinen Ansprüchen gerecht werden. Vielleicht habe ich da auch nur so diese weiß-rote rote AVM-Brille auf, keine Ahnung, kann sein. Es mag natürlich auch Konkurrenzanbieter geben, die genauso gute Produkte machen. Hier ist vielleicht auch so ein bisschen die Gewohnheit, das Problem in Anführungsstrichen, ja.
Aber auch da, gerade wenn man halt so lange schon auch so viel verschiedene Geräte über die Jahre mal eingesetzt hat, und da, also ich bin ja jetzt nicht so an vorderster Front mit meinen AVM-Modellen wie du, aber wie gesagt, ich habe ja auch schon einiges über die Jahre hier eingesetzt. Es funktioniert, ja. Was will ich da nach einer anderen Lösung gucken, wenn ich weiß, dass ich damit halt sehr gut bedient bin, ja. Klar, auch da, man sollte auch mal über den Tellerrand hinausgucken, ja, was man ja auch tut, aber das heißt ja nicht, dass ich mir dann, wie gesagt, da was anderes hinstelle, wenn ich da sonst null Probleme habe damit.
Das letzte Mal.
Was soll ich da mir jetzt irgendwas anderes hinstellen?
Das letzte Mal, wo ich über den Tellerrand hinausgeschaut habe, das war, wo ich ein Produkt der Telekom eingesetzt habe. Das hatte ich 3 Wochen an der Wand hängen und das habe ich dann sofort wieder entfernt und habe mir meine Fritzbox wieder an die Wand genagelt.
Ja, oder wenn man mal, ja, muss man auch gucken, wie viele Jahre das schon her ist, wenn man da mal was von Apple hatte, ja.
Naja, Apple hat ja keine direkten Router im Sortiment gehabt, also keine direkten DSL-Modem, sage ich jetzt mal, wäre ja auch Unsinn gewesen, weil da hätte man ja für jedes Land verschiedene Konfigurationen am Start haben müssen, weil das ja nicht internationalisiert ist, diese Standards. Aber mit den AirPods, AirPods hinter einer AVM-Fritzbox, Ports, bin ich sehr zufrieden gewesen. Ja? Mhm. Also sei es die Extreme oder sei es die normale Version. Okay, auch noch so ein Wunsch von mir, dass Apple diesen Markt wieder neu betritt oder wieder in den Markt einsteigt. Aber das sage ich ja auch in jeder 5. Folge.
Ja, mindestens einmal im Jahr erwähnen wir das ja.
Ja, ich glaube, dieses Jahr haben wir schon 5-mal erwähnt, aber es ist auch, ich denke, da gibt's Bedarf, aber okay.
Ja, wir sind auch nicht die Einzigen, die das immer wieder mal ansprechen.
Nein, und ja, warum macht es Apple nicht? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber okay.
Der Markt. Apple kann nicht alles machen. Die sind einfach zu klein.
Auf jeden Fall. Gut, lass uns mal über 2 selektiv herausgesuchte Teardowns sprechen. Einmal ein, in Anführungsstrichen, relativ amateurhaftes. Und ich glaube, das war auch das erste Teardown von einem iPhone. Das war einmal von Riva Technology, obwohl da muss ich sagen, das ist schon etwas professioneller gemacht. Und dann kamen ja später die ganzen Geschichten von iFixit dazu. Und es haben sich 2 Dinge bewahrheitet, dass der Akku in einem Metallgehäuse platziert ist. Und das war ja in der Gerüchteküche der Fall, vor ein paar Monaten schon, dass sich die ganze Akkutechnologie halt verändern soll. Jetzt nicht von der Kapazität, da hat sich auch ein bisschen was verändert, sondern wie das Gerät verbaut ist oder wie der Akku im Gerät verbaut ist. Da wollte man ja von dieser klassischen Kunststoffummantelung auf ein Metallgehäuse wechseln. Und das hat man dann letztendlich auch getan. Das ist bei beiden Modellen der Fall, bei den Pro und auch bei den Standardmodellen. Da gibt es nur 2 kleine Unterscheidungen, da komme ich gleich noch zu, oder eine kleine Unterscheidung. Und das ist so quasi die größte Neuerung im Design, abgesehen natürlich davon, dass sich auch die Wärmeableitung ein wenig verbessert hat. Das hatten wir aber auch schon gesehen in anderen Berichterstattungen, dass sich da viel getan hat, die Wärme besser abzuleiten. Etc. Das hat sich aber auch speziell bei den Pro-Geräten verändert. Bei den Standardmodellen ist man da relativ der Baustruktur treu geblieben, der etablierten Baustruktur. Also die größten Änderungen gab es eigentlich in den Pro-Modellen bezüglich der Wärmeableitung. Weil da gab es ja auch die größten Probleme bei den 15er-Modellen. Also die 15er-Pro-Modelle hatten ja quasi so ein paar Wärmeprobleme. Und das hat man ja jetzt auch mit einem neuen Design versucht in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, man hat es dann auch letztendlich in den Griff bekommen, weil da hört man relativ wenig von. Man hat jetzt auch die genaue Akkukapazität ermitteln können. Beim 16 Pro sind es derzeit 3582 mAh. Bei den 15er Pro Modellen jetzt im Vergleich oder bei dem 15er Pro Modell waren es 3264 mAh. Also schon eine Schippe oben drauf gelegt. Und das war so quasi das erste Tier Down. Und dicht gefolgt dann von iFixit. Die haben das im Endeffekt nochmal bestätigt und sind jetzt aber auf eine ganz neue Erkenntnis gestoßen. Das gab es ja auch in der Gerüchteküche, dass sich der Akku oder das Klebesystem elektronisch entfernen lassen kann. Das bedeutet, wenn man das Ganze unter Strom setzt, dass sich dann das Ganze, die ganzen Klebestrukturen verändern, die ganzen inneren chemischen Zusammensetzungen verändern und dass sie dann die Wirksamkeit oder die Klebekraft verlieren und dass man den Akku dann entnehmen kann. Das bezieht sich allerdings nur auf die 16er Modelle und nicht auf die Pro-Modelle. Das habe ich nämlich jetzt falsch in den Shownotes geschrieben. Das ist nur in den 16er Modellen und nicht in den Pro-Geräten. In Pro-Geräten hat man zwar das Metallgehäuse, aber nicht den elektronisch entfernbaren Klebemechanismus. Und die Reparaturbewertung hat sich jetzt auch positiv verändert. Das bedeutet, wir haben jetzt 7 von 10 Reparaturbewertungspunkte. Also je höher die Punktzahl, desto positiver ist auch die Reparaturfähigkeit oder desto einfacher ist das Gerät zu reparieren. Beim 15er waren es noch 4 von 10 Reparaturbewertungspunkten. Das ist schon für iFixit-Verhältnisse Wahnsinn, dass wir das Ding jetzt auf 7 Punkte oder dass das Ding jetzt auf 7 Punkte heraufgesetzt worden ist. Das zeigt natürlich auch, dass Apple da einiges getan hat. Wenn jetzt auch nicht komplett durch die ganze iPhone-Linie durch, bezüglich von dem Klebesystem, aber in vielen anderen Bereichen sind die Produkte doch gleich. Also man hat jetzt doch fast durchgehend eine sehr, sehr, sehr gute Reparaturfähigkeit, ob es die Standard- oder ob es die Pro-Modelle sind, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die wir eben gerade genannt haben. Tja, sehr gut. Ja. Dann gab es auf Reddit Berichte über Probleme mit dem Touchscreen. Und ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, weil ich habe das in den letzten Tagen gar nicht mehr gehört. Es gab jetzt so ein Diskussionsthread auf Reddit, wo jetzt einige Nutzer sich darüber beschwert haben, dass Gesten- und Touch-Eingaben nicht mehr berücksichtigt worden, also dass die einfach ignoriert worden sind und das in ganz speziellen Bereichen von dem Gerät, speziell im Bereich des Touch oder besser gesagt des Camera-Control-Feldes oder wo der Camera-Control angeordnet ist oder der Knopf angeordnet ist, oder wie man das Ding auch nennen mag. Und da gab es angeblich Probleme, dass die Touch-Gesten oder die Berührung halt nicht mehr wahrgenommen worden ist vom iPhone und dass das Ganze ignoriert worden ist. Ja, da bin ich überfragt, ob die Situation noch aktuell ist oder ob das jetzt nur so ein Einzelfall war. Ich gehe mal davon aus, dass das nur eine ganz, ganz kleine Nutzergruppe betroffen hat, weil sonst wäre in den letzten Tagen das Thema doch wahrscheinlich sehr, sehr viel größer aufgezogen worden, wenn das ein größeres Problem gewesen wäre oder ein größeres Problem ist. Oder hast du noch irgendwas davon gehört bezüglich... Nee. Defekter.
Ich habe da groß gar nichts gehört zu dem Thema.
Okay. Also wie gesagt, da gab es halt die Berichte, dass am Rand, speziell am Rand von dem Gerät, Eingaben einfach ignoriert worden sind und ganz stark im Bereich, wo der Kamera-Kontrollknopf untergebracht ist. Keine Ahnung. Kommen wir zu den üblichen Drop-Tests. Da habe ich jetzt mal 2 rausgesucht. Der erste Drop-Test, der wurde von Sam Cole gemacht und nach meiner Meinung auch wieder relativ subjektiv. Also der hat jetzt da keine Laborbedingungen an den Tag gelegt, aber es war halt nun mal der erste Drop-Test und er hat wieder das Übliche gemacht, was er mit allen iPhones gemacht hat, etc. Also jedes Mal versucht er schon relativ die gleichen Testszenarien abzubilden, aber es ist natürlich kein Labor und es ist natürlich nicht immer die 100% gleichen Bedingungen. Und deswegen finde ich solche Tests auch immer ein bisschen fragwürdig. Aber er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das iPhone 16 im Vergleich zum 15er weniger beschädigt worden ist und es etwas stabiler ist. Das sind so seine Erfahrungen. Allerdings hat er auch festgestellt, dass wenn das Gerät auf den Rand fällt, etwas instabiler ist. Liegt natürlich auch daran, dass die Pro-Geräte, speziell das Pro Max, auch einen wesentlich dünneren Rand hat. Und das hat sich halt herausgestellt nach seiner Meinung, dass das die Achillesferse ist und dass die Geräte bezüglich der wesentlich dünneren Ränder auch am Rand und wenn sie dann auch noch etwas unglücklich fallen, in Anführungsstrichen, dort ihre Achillesferse haben. Gut, liegt auf der Hand und da muss man wahrscheinlich mit leben. Dann gab es einen Drop-Test, wo ich finde, dass das auch ein wenig seriöser ist, nämlich von Allstate Protection Plans. Die haben nämlich einen Drop-Bot gebaut, den haben sie jetzt schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Und der Drop-Bot ist ein Roboter, der unter absolut gleichen Bedingungen immer wieder die gleichen Szenarien herstellt. Das heißt, egal welches Smartphone, es wird immer wieder unter gleichen Bedingungen getestet, gleicher Raum, gleiche Temperatur, gleiche Höhe, gleiche Fallgeschwindigkeit etc. Also er simuliert quasi immer wieder das gleiche Szenario und nach meiner Meinung sind diese Testverfahren die besseren, weil man hat dort für alle Smartphones die gleichen Umgebungsbedingungen herstellen können. Und letztendlich ist Allstate Protection Plans auch zum Ergebnis gekommen, dass der Rand gerade von den Pro-Geräten die Achillesferse ist. Alles andere ist ähnlich stabil wie bei den 15er-Geräten und die haben jetzt nicht gesagt, dass die 16er stabiler sind. Sie haben gesagt, dass es sich auf dem gleichen Level befindet, das Ganze. Allerdings haben sie auch gesagt, dass der Rand die Achillesferse ist. Ja gut, wundert mich jetzt nicht. Ja, das dazu.
Ich mache mir meine eigenen Drop-Tests.
Ja, ich mache gar keinen Drop-Test, aber...
Nee, ich mache meine eigenen Drop-Tests und seit dem 6er ist da nie wieder was irgendwie kaputt gegangen. Also von daher alles passt.
Ja. Aber du benutzt ja auch wahrscheinlich Cases etc., oder?
Nicht für 100% durchgehend.
Okay, gut.
Ja, vor allem habe ich jetzt gemerkt, ich habe ja das 13er noch und das ist ja mittlerweile auch in die Jahre gekommen und wie gesagt, jetzt gerade das 16er wieder neu. Ich benutze jetzt öfter das Gerät ohne jede Hülle.
Mhm.
Weil es wahrscheinlich einfach auch schon so lange ist und bis jetzt halt immer alles gut ging. Und muss ich ehrlich sagen, es fühlt sich einfach wesentlich besser an. Vor allem trägt es halt nicht so auf. Ja. Und das einzig Störende ist halt nach wie vor der Kamerabump, ja, weil ich habe ja hauptsächlich gerade auch ein Case dran, um das halt irgendwie Level zu kriegen, ja, dass es halt nicht so so wackelt auf der Tischfläche. Aber im Moment nutze ich es regelmäßig auch ohne.
Okay.
Und wie gesagt, es fällt mir auch ab und zu mal runter. Aber bis jetzt, toi, 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 nichts passiert.
Mhm.
Dafür sieht es noch überrascht gut aus.
Also derzeit benutze ich einen Bumper. Ganz klassisch. Ja. Der relativ klein und slim ist. Allerdings ist das so ein Titan-Bumper. Den muss man auch mit Schrauben.
Oh, okay.
Also nicht am Gerät, sondern die Rahmen muss man mit Schrauben fixieren, sage ich jetzt mal.
Das ist, glaube ich, das letzte Mal am 5er oder so.
Ja. Ja, das ist aber ein ganz, ganz kleiner, der sehr, sehr slim ist. Also was relativ Neues. Der ist so neu, dass ich noch nicht mal drüber reden darf. Ich bin quasi Beta-Tester. Und der Bumper hat ja so eine minimale Erhöhung, sage ich jetzt mal, damit man halt das Display nicht komplett auf die Oberfläche legt, wenn man das jetzt zum Beispiel nicht mit der Rückseite auf den Tisch legen möchte. Was ich gerne mache, also ich lege gerne das Display halt auf die, oder ich lege das Gerät gerne mit dem Gesicht auf den Tisch sozusagen oder mit dem Display auf den Tisch, damit man, wenn jetzt irgendwelche Nachrichten reinkommen etc., damit Dritte halt nicht sehen können, was da an Nachrichten reinkommen in irgendeiner Form. Und dazu ist es natürlich schon wichtig, dass der Bumper eine kleine Erhöhung hat. Im unteren Bereich ist der Bumper natürlich ausgespart, weil man ja die Geste zum Entsperren haben möchte oder dass man unten halt interagieren kann. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man halt kein durchgängiges Bumper-Design hat, was so einen Rahmen rings um das Gerät herum schließt, sondern dass man halt unten eine Aussparung hat, dass man halt vernünftig mit Wischgesten auch mit dem Gerät arbeiten kann. Und auf der Rückseite habe ich eine Carbonfolie von D-Brand angebracht. Und das ist derzeit mein optimaler Schutz, sage ich jetzt mal. Okay, D-Brand ist jetzt natürlich nicht ganz günstig, nach meiner Meinung aber auch von der Qualität die beste Skinfolie überhaupt. Ich habe jetzt auch nicht so extrem viel Erfahrung mit Skinfolien. Ich habe vielleicht in meinem Leben 5 oder 6 verschiedene benutzt, aber wenn ich das jetzt alles so vergleiche, ist das von der Installation, von der Qualität die beste Skinfolie, die ich bisher getestet habe. Ja. Aber gut, das muss jeder selbst für sich entscheiden, ob eine kleine Skinfolie überhaupt ausreicht, um das Gerät zu schützen. Aber ich finde, in Kombination mit einem Bumper ist das so das Optimale, um das Gerät halt so wenig wie möglich mit auftragenden Schutzmechanismen zu belasten und trotzdem letztendlich noch eine vernünftige Protektion herstellen zu können. Tja. Kommen wir zum Dauerbrenner-Thema, nämlich es gibt wieder Gerüchte um einen neuen HomePod. Das ist ja ein Gerücht, was auch immer mal wieder aufgewärmt wird. Und dieses Mal hat sich 9to5Mac zu Wort gemeldet. Die haben nämlich gesagt, dass Apple gerade daran bastelt, einen HomePod angeblich im Frühjahr 2025 an den Start zu bringen. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Bald ist ja Weihnachten und ratzfatz ist Ostern, also steht quasi der HomePod schon vor der Tür und der soll ein quadratisches Display haben. Also das ist ja nun mal ein ganz anderer Trend. Das ist jetzt ein ganz neue Erkenntnis, weil bisher hatten wir ja die Information, dass angeblich ein iPad-ähnliches Display auf dem neuen HomePod angebracht werden soll. Und hier spricht man von einem quadratischen Display. Okay, ich vermute mal, das sind nur Testeinheiten und das finale Produkt wird kein quadratisches Display bekommen. Das ist meine Vermutung. Allerdings gibt es auch mittlerweile Informationen darüber, wie der Chip aussehen soll. Es soll angeblich ein A18-Chip sein. Das verwundert mich auch nicht, weil wenn man das Ding Apple Intelligence fähig bekommen will, dann muss man da schon noch ein bisschen Power reinstecken und somit ist der A18-Chip die richtige Wahl und dann müssten auch mindestens 8 GB RAM in dem ganzen Ding drin stecken. Bin ich gespannt. Und ich gehe davon aus, dass wenn Apple einen neuen HomePod an den Start bringt, dass der natürlich auch Apple Intelligence fähig sein wird. Kamera mit Handgestenerkennung und Personenerkennung. Das soll dazu führen, dass man auch personalisierte Aktionen durchführen kann, die, wie gesagt, dann ausgelöst werden können. Also wenn das Gerät jetzt Person A und Person B erkennt, dann soll man, wie gesagt, auch personalisierte Informationen abrufen können, die dann quasi auch auf den Nutzer zugeschnitten sind. Ergibt natürlich Sinn, wenn man halt eine Familie hat etc. pp. Und mehrere Leute mit dem Gerät interagieren sollen und das ein zentrales Gerät im Haushalt sein soll, ist es natürlich auch sinnvoll, dass man da eine Personenerkennung einbaut. AirPlay und sonstige Funktionalitäten sollen auch an Bord sein und es soll so das zentrale Kommunikationssystem im Haus werden. Und ob das Ding dann auch wirklich HomePod heißen wird, das ist auch noch nicht ganz klar. Da gibt es auch noch keine konkreten Informationen zu. Ja, bin ich gespannt. weil 2025, das ist ja nun quasi bald.
Tja. Das ist bald, ja.
Und preislich wurde auch noch nichts Konkretes genannt. Gut. Lass uns über die Apple Vision Pro sprechen. Ein Gerät, um das es ja auch sehr, sehr still geworden ist, oder? Hast du da irgendwas in der letzten Zeit aufmerksam wahrgenommen oder irgendwas Aufregendes wahrgenommen? Nö. Ich nicht.
Was ich wahrgenommen habe, ist, auch gerade jetzt, wo Meta die Quest 3 S da nochmal vorgestellt hat, ist, dass einige Vision Pro Nutzer sich zu Wort gemeldet haben, weil halt auch da in Bezug auf die Meta-Vorstellung viel Kritik an Apple halt geübt wurde und der Vision Pro, die dann halt sich nur geäußert haben und haben gesagt, sie sind mit ihrer sehr zufrieden und nutzen sie im Prinzip jeden Tag, hauptsächlich halt für die üblichen Anwendungen, ja, was man halt ja so kennt, ja, viel Video, ja, beziehungsweise halt Medienkonsum und wenig Arbeit im Prinzip, wobei ist sie dafür nach wie vor eigentlich zu teuer finde,
ja.
Trotz der ganzen Technik, die drin steckt. Da tut's auch eine 3, also eine Quest 3, ja, oder irgendeine andere günstigere Brille. Aber wie gesagt, das waren so die Reaktionen, die ich jetzt die letzten Tage auch nochmal vermehrt, auch gerade bei Threads gesehen habe, dass sich dann Leute halt, wie gesagt, zu Wort melden und sagen, sie sind mit ihrer ganz glücklich. Klar, die letzten Monate hat man auch schon mal immer wieder was gelesen von mit einer der Anschaffungen, die sie sich eigentlich nicht gerechnet haben. Mhm. Aber ja, das, wie gesagt, das sollte man sich, denke ich mal, vorher ein bisschen intensiver mit der Frage beschäftigen, wenn man so eine Investition tätigt. Klar kann man da auch wieder sagen, wenn es einem nicht wehtut, man kann ja auch in die Zukunft investieren. wahrscheinlich findet sich da noch irgendwie die Killer-Anwendung.
Ja.
Hätte ich jetzt auch schon wieder Bauchschmerzen damit. Wie gesagt, ich habe vermehrt halt Stimmen gelesen, die gesagt haben, sie sind zufrieden mit dem, was sie haben, beziehungsweise mit der Vision Pro, die sie haben. Ja, okay, klar, warum nicht? Wenn die das macht, was du davon erwartet hast, ja, und du zufrieden damit bist, okay, passt.
Ja, ich hätte vor 2 Wochen, war das, glaube ich, ja, genau, vor 2 Wochen hatte ich eine neue Kundin, die ist Therapeutin und die begleitet ihre Klienten dahingehend, Angst abzubauen, also Angst vor Spinnen, Höhenangst, Flugangst etc. Also die hatte eine Praxis und die ist auch relativ erfolgreich mit dem, was sie da tut, und die hat eine Vision Pro im Einsatz, um halt gewisse therapeutische begleitende Maßnahmen einzuleiten, also auf gut Deutsch Konfrontationstherapie. Und das funktioniert so, dass man zum Beispiel, da gibt es spezielle Applikationen, die auch darauf zugeschnitten sind, wo auch nur Therapeuten Zugang zu haben etc. Hab mir das auch erklären lassen, hab mir das auch ganz intensiv angeschaut. Und die fotorealistische, also diese Abbildung in 3D von großen Spinnen etc. ist natürlich sehr viel einfacher, als wenn man jetzt da den Spinnenzüchter kommen lässt und derjenigen oder den Klienten dann eine Vogelspinne in die Hand drückt. Ist natürlich wesentlich günstiger, wenn man das mit einer Apple Vision Pro macht. Das ist auch ein sehr interessantes Anwendungsgebiet. Also es gibt schon interessante.
Sind das dann Apps oder sind das hier so Sachen über Safari?
Es gab ja auch da Sicherheitsgeschichten in der Vergangenheit mit den Spinnen. Genau, über Safari gab es ja auch Webgeschichten, wo es dann auf einmal in deinem Bereich dann Spinnen umher gelaufen sind. Nein, das sind dann richtige Apps, die dann halt im Businessbereich zugeschnitten worden sind, wo man dann halt die halt nicht öffentlich zugänglich sind etc. Also die auf anderen Wegen installiert werden. War aber sehr, sehr interessant.
Ja, ist eine Anwendung, ja.
Das ist also ja auch das, Höhenangst kannst du damit wunderbar therapieren.
Ja, klar.
Therapieren.
Ja, Flugangst, du kannst im Prinzip sehr viel damit Und wie gesagt, unter Begleitung dann.
Natürlich muss das therapeutisch begleitet werden, das Ganze. Genau, und du kannst natürlich jetzt nicht einfach das Ding aufsetzen und auf einmal kommt dir da eine handtellergroße Vogelspinne entgegen.
Aber kannst du schon machen. Es ist halt die Frage, ob du vielleicht dann nicht gerade das Gegenteil bewirkst.
Genau, nein, das muss therapeutisch begleitet werden. Und der Punkt muss natürlich auch ausgewählt werden vom Therapeuten, dass der Klient jetzt soweit ist oder der Patient jetzt soweit ist mit der Konfrontation mit der ganzen Geschichte. Und bisher wurde das immer am lebenden Objekt gemacht und das kostet natürlich auch Geld, ne? Und das hat man jetzt halt anderweitig gelöst mit der Vision Pro.
Ja, nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ja, du musst dich ja wieder mit jemand anderem abstimmen,
genau,
um da halt entsprechend Termine zu machen.
Genau.
Was da natürlich alles wegfällt. Ja, ob das dann, wie gesagt, eine Vision Pro sein muss oder ob das dann nicht eine andere dann es auch tut, ist halt wieder die andere Frage. Aber klar, wenn man eventuell sowieso schon in dem System unterwegs ist, macht eine Vision Pro natürlich da auch sehr viel Sinn. Ja.
Genau.
Also, gerade wenn die Anwendungen sowieso schon da sind.
Ja. Genau. Also ich hab mir das im Bereich der Höhenangst angetan, in Anführungsstrichen, weil ich keine Höhenangst habe. In dem Sinne, ich weiß nicht, so extrem ausgeprägt. Und das habe ich mir angetan. Allerdings habe ich eine Angst vor größeren Insekten, sage ich jetzt mal. Also ich habe von einer normalen Hausspinne keine Angst, aber so eine Vogelspinne möchte ich jetzt nicht unbedingt hier rumkrabbeln haben. Und deswegen habe ich mir das jetzt nicht angeschaut. Damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Ja, aber war schon sehr beeindruckend. Also höhenangsttechnisch gesehen. Das konnte ich mir anschauen, den Rest habe ich mir halt nicht angeschaut. Gut, anyway. Es gibt Gerüchte um ein neues, günstigeres Modell. Die Gerüchte gab es ja schon vor Wochen etc. und
Vor Monaten,
vor Wochen.
Die gab es eigentlich schon vor dem Verkaufsstart.
Seitdem das Ding quasi am Start ist, gab es von Tag zu Tag immer mehr Gerüchte. Dann ging es mal wieder ein bisschen bergab mit den Gerüchten etc. Und es gab ganz, ganz viele verschiedene Spekulationen, wo dann halt nun eingespart werden soll. An welcher Stelle dreht man die Preisschraube nach unten oder wo kann man halt sehr viel Geld einsparen, in Anführungsstrichen. Und der Punkt, der mir am meisten missfällt, ehrlicherweise, soll jetzt aber wohl sein, dass das Gerät ein schlechteres Display bekommt. Bezüglich der Pixeldichte will man ja ganz starke Einschnitte vornehmen.
Ja, aber da darf man auch wieder nicht verwechseln, weniger Pixel gleich schlechtes Display.
Das ist korrekt.
Qualität trotzdem ein gutes Display sein. Du hast halt nur weniger Auflösung quasi vor dem Auge. Was natürlich dann wieder stark abhängig ist von der Qualität des Displays und welche Anwendung du machen willst. Ja, das wird natürlich dann eventuell schwierig, da über hunderte von Kilometern eine OP durchzuführen. Aber das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt so jetzt der Einsatzzweck für solche Linsen, ja. Aber das ist natürlich ein großer Punkt, wo du sparen kannst.
Genau. Also man redet hier von einer Pixeldichte von 1500 ppi. Aktuell, also bei dem Pro-Modell, haben wir eine Pixeldichte von 3391 ppi. Also mehr als.
Das ist schon ein Unterschied, ja.
Mehr als 50% Reduzierung der Pixeldichte. Das klingt jetzt viel, aber wie gesagt, das muss man dann auch erstmal in Natura sehen, wie sich das Ganze dann darstellt und wie das Ganze dann wirklich im finalen Produkt aussieht. Und vor allen Dingen, wir wissen ja auch nicht, wie wird der Preis dann aussehen. Das ist ja ganz entscheidend. Wie stark können Sie das Gerät dann reduzieren? Was kommt letztendlich preislich bei rum?
Ja. Es ist halt die Frage, wie werden diese Displays in der Qualität halt am Markt gehandelt? Und wie viel besser wollte es Apple haben und ist bereit, da halt mehr zu zahlen als zum Beispiel Meta für ihre Quest-Displays? Von daher kann ich mir da wesentlich günstiger schon vorstellen, aber das wird halt kein 500-Euro-Produkt, ja. Also den Gedanken kann man sich abschminken. Auch eine günstigere Vision wird kein günstiges Produkt. Günstiger als die Pro, aber das wird jetzt kein billiges Headset.
Sie wird wahrscheinlich wesentlich günstiger als die Pro werden, aber jetzt nicht so, dass es so ein No-Brainer-Artikel sein wird. Da wird man immer noch drüber nachdenken müssen, ob man sich das Ding kauft oder ob man sich das Ding nicht kauft.
Und stell dir selbst mal vor, du könntest es für die Hälfte kriegen.
Das, ja, ich denke, das ist halbwegs realistisch, die Hälfte, aber unter dem...
Ja, ich denke mal, es wird, ja, also die Hälfte wäre schon, also würde ich jetzt sagen, wäre schon, oh, Hammer, ja. Ich hätte nicht ganz mit der Hälfte gerechnet. Oder mit etwa, also wie gesagt, etwas teurer als die Hälfte wahrscheinlich. Man würde sich natürlich einen Preis unter 1000 wünschen.
Glaube ich nicht, glaube ich.
Aber das ist halt die Frage, ob sich Apple da, außer sie würden halt die Pro ganz abschaffen.
Das glaube ich auch nicht.
Die einzige wäre, mit der sie halt dann den Markt weiter besetzen wollen, dann könnte ich mir vorstellen, hier, wir haben jetzt den Preis auf unter den Tausender drücken können. Fände ich jetzt nächstes Jahr zu früh, weil die ganzen, die jetzt halt die Pro gekauft haben, ja, wird es ja wahrscheinlich da ein paar böse Stimmen einfangen.
Ja.
Aber mein Gott, das ist halt das Los der Early Adapter. Ja. Die Frage ist halt, wollen sie die Pro einstampfen und durch ein anderes Modell ersetzen, was dann eventuell günstig, also was dann günstiger wäre, oder wollen sie halt zweigleisig weiterfahren? Wollen sie zweigleisig weiterfahren, ist halt das Problem wieder, wie wollen sie die Pro dann wieder positionieren, gerade wenn auch leistungstechnisch eventuell die günstigere Version nicht ganz mithalten kann mit der Pro. Wie wollen sie das positionieren, beziehungsweise sicherstellen, dass die Pro auch mit Anwendungen besorgt wird, die halt die Technik halt ausreizt. Nicht, dass du dann irgendwo nur gegen die Vision ohne Pro entwickelst und dann nichts kommt, was halt wirklich eine Pro ausnutzt, weil dann brauchst du auch keine Pro am Markt. Weil wenn du dann die Pro nur noch hast für, keine Ahnung, für professionelle Anwendungen in Märkten, wie zum Beispiel Kliniken, Universitäten, Produktentwicklung, medizinische Anwendungen etc., ja, ist die Frage, inwieweit das sich dann, ob das so die Vision ist, die Apple halt hat für die Vision.
Also, wenn man sieht, wie viel Mühe Apple sich gibt, auch gerade im medizinischen Bereich, die Kunden direkt zu unterstützen, glaube ich schon, dass Apple sich dort sehr wohl fühlt im medizinischen Bereich, dort auch die Produkte zu etablieren und es auch sehr gut findet, dass dort die Produkte angenommen werden. Also es gibt da extra Betreuer von Apple, die gewisse Abteilungen, die noch nicht so genau wissen, ob sie darauf umsteigen oder wo sie dazu beitragen kann, die Vision Pro etc., da gibt es extra auch Support von Apple für dementsprechend medizinische Einrichtungen. Also ich glaube, in dem Bereich fühlt sich Apple schon sehr zu Hause, in Anführungsstrichen zu Hause. Ich meine, da gibt es ja noch keine großartige Etablierung, aber ich sehe, dass es da Bestrebungen gibt, dass es da Anstrengungen gibt von Apple, das Produkt dort auch noch besser zu platzieren und noch besser zu etablieren. Und ich finde das auch super, dass das dort so gut angenommen wird. Sei es halt im Operationsbereich, im Vorbereitungsbereich oder im unterstützenden Bereich einer Operation, ja, Training, oder auch im therapeutischen Bereich.
Ne? Ja, wie gesagt, auch das Thema Training und Ausbildung.
Genau.
Das ist ja auch nochmal so ein Ding, ja.
Und ich glaube, dass auch gerade deswegen Apple so die Pro nicht vom Markt nehmen wird. Oder die Pro auch weiterentwickeln wird. Das ist jetzt meine Hoffnung oder mein Empfinden dazu.
All das, was man sich ja eigentlich wünschen würde, und das haben wir ja bei Apple auch schon bei anderen Produkten gesagt, ist, dass es halt so eine Entwicklung durchmachen könnte, wie halt beim MacBook Air damals. Du hast jetzt hier mit der Pro für 3,5 angefangen, kannst aber über die nächsten Generationen den Preis entsprechend runterbringen. Das wäre natürlich das Optimum, ja. Ich denke, dass es so einfach nicht möglich ist. Schon gar nicht mit einer zweiten Version, vielleicht dann mit einer dritten oder vierten. Dass da entsprechend die Preise dann einfach auch runtergehen könnten. Gerade wenn du dann eventuell auch wirklich einen Markt dir geschaffen hast dafür. Wie gesagt, sehe ich jetzt bei der Vision Pro jetzt nicht unbedingt. Also würde eigentlich der einzige Weg sein, dass du wirklich dann guckst, wo kannst du Kosten sparen. Gehäusedesign, Außendisplay, Materialien, gerade auch Displays, weil das ist ein großer Faktor, einfach von den Kosten her bei der Brille. Ja, da ist halt wieder die Frage, die Geschichte, die du halt dazu machst als Apple.
Auf jeden Fall.
Wie die Presse oder wie gerade die ganzen Blogger darauf reagieren und vor allem halt auch andere, das kann man sich ja auch schon ausmalen, ja.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie unter 1000 starten werden mit der günstigen. Ich vermute so 1499, das ist so meine Prognose. Also so, ja. Wenn man natürlich jetzt richtig den Markt attackieren möchte, wäre es natürlich interessant, das Ding auf 999 runterzubringen. Nee,
also wenn du den Markt attackieren willst als Apple, müsstest du eigentlich da um die 600 liegen.
Oder ja, aber Apple Tax noch eingerechnet, ist man ja mit 999 trotzdem schon stark wettbewerbsfähig, sagen wir es mal so. Ne, kommt natürlich darauf an, wie letztendlich die finalen Specs von der Brille sein werden. Sicherlich wird das Display nicht nur die einzige Einsparungsmaßnahme sein. Ich denke mal, das Außendisplay wird wegfallen. Man wird vielleicht auf Kunststoff gehen, etc. pp. Also das wird wahrscheinlich auch an anderen Bereichen eine Brille sein, wo noch an der Preisschraube oder an der Speckschraube gedreht wird. Ich denke nicht, dass das nur das Display sein wird oder dass das nur die Pixeldichte sein wird. Da wird noch woanders dran gedreht. Und das Außendisplay ist nach meiner Meinung auch sowieso
das
überflüssig, in Anführungsstrichen.
Könntest du eigentlich definitiv weglassen, ja. Gerade wenn du sagst, du willst ein günstigeres Modell machen.
Genau.
Ja, nur wenn du sagst, du willst den Markt angreifen, dann sind selbst Tausender, ist zu viel. Du siehst ja auch gerade an Meta, ja, die haben ja im Prinzip, oder machen jetzt auch, die machen ja nur noch 3 und 3S, ne? Die andere,
glaub schon, ja.
Wurde, glaube ich, die, wie gesagt, die etwas teuer, was heißt etwas, die lag ja auch um Tausender. Die haben sie, glaube ich, eingestellt jetzt, ne?
Ich bin da nicht so tief im Thema, was Meta beanlangt.
Und wie gesagt, alle, und das ist ja im Prinzip, gerade was jetzt so diesen günstigen Bereich betrifft, ist das ja eigentlich der
Maßstab, ja.
Ja, und wenn du sagst, du willst da angreifen, darfst du eigentlich nicht mehr als teuer, doppelt so teuer sein, auch als Apple, weil, wie gesagt, die Tax halt schon mit eingerechnet und da wärst du halt weit unter $1000. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Das glaube ich auch nicht. Das ist, wie gesagt, mein Empfinden ist 1499. Das ist mein Empfinden. Aber wie gesagt, das sind ja auch alles nur Gerüchte und wir wissen auch gar nicht, ob das so kommen wird. Angeblich produziert JDI und Samsung schon die ersten Prototypen der Displays. Ja, da bin ich gespannt. Es gab aber auch noch Gerüchte von Ming-Chi Kuo zu der Apple Vision Pro der zweiten Generation. Da hat sich Ming-Chi Kuo nochmal zu geäußert und hat seine Aussagen noch ein wenig verändert, weil im April hat er noch gesagt, dass er davon ausgeht, dass 2025 noch keine Vision Pro 2 rauskommen wird. Und das hat er jetzt quasi revidiert und er sagt, dass er davon ausgeht, dass in der zweiten Jahreshälfte im Jahre 2025 die Vision Pro der zweiten Generation kommen soll. Als Chip hat er den M5 genannt. Tja, der ist ja noch nicht einmal am Markt, ganz klar, logischerweise. Selbst der M4 ist noch nicht flächendeckend ausgerollt, sondern derzeit nur in den iPads. Davon kann man sich natürlich dann errechnen, dass zu dem Zeitpunkt der M5 am Start sein wird. Und man kann natürlich auch sich errechnen, dass der eventuell dann auch in der Vision Pro etabliert wird. Alles Spekulationen. Wenn natürlich ein M5 in so eine Brille reinkommen sollte, hat man natürlich auch ein wahnsinniges Leistungsspektrum.
Aber für was?
Für was? Das ist die Frage. Und man kann natürlich dann auch nur hoffen, dass die Software und die Möglichkeiten dann auch zu dem Zeitpunkt im Jahre 2025 oder Ende 2025 dann auch aufholen wird, dass da softwaretechnisch noch einiges passieren wird.
Also wo es durchaus Sinn macht, ist gerade bei den ganzen professionellen Anwendungen, ja, dass du sagst, je mehr Rechenpower du da halt draufwerfen kannst, umso besser. Umso mehr kannst du halt da auch in Echtzeit einfach flüssig rendern. Ja, was ja da durchaus Sinn macht, gerade wenn wir hier über medizinische Anwendungen sprechen, macht ein M5 durchaus Sinn. Die Frage ist halt für den ganzen Rest.
Ja, das ist
du
richtig.
Du machst das, oder du hältst eigentlich den Preis unnötig teuer, weil so ein M5 kannst du nicht für einen Apple und ein Ei verkaufen. Ja, das ist aktuellste Technik, die du in dem Ding drin hast. Die kostet einfach Geld. Mhm. Du nimmst die Kapazitäten aus der Produktionsanlage weg für andere Produkte, wenn du den da reinmachst. Ja, schwierig. Wie gesagt, gerade für die professionellen Anwendungen macht es Sinn. Aber inwieweit das in der Timeline Sinn macht und für das Produkt, wie wir es momentan haben, und ohne günstigere Version der Vision, weiß ich nicht, inwieweit das.
Und da könnte es sein, dass wir uns da wieder so ein iPad Pro Problem heranzüchten. Wir haben High-End-Geräte mit M4-Chip etc. pp., aber nur relativ rudimentär geht's ganz stark in Anführungsstrichen, aber kein Pro-Betriebssystem. Ne, das könnte dann auch bei der Vision Pro passieren.
Wobei Betriebssystem bei der Brille ist halt jetzt wieder die andere Frage. Du hast keine Anwendungen, die Power einfach nutzen. Das ist halt die Frage. Klar kannst du auch wieder sagen, es würde durchaus Sinn machen, wenn du das im Bereich Gaming positionieren willst. Ja. Gerade auch mit den ganzen Funktionen, mit der Rechenleistung, die wir im M5 sehen, auch wenn, was die GPU wahrscheinlich hergeben wird. Da sind wir ja auch wieder ein paar Schritte weiter, was jetzt dann die Grafikleistung betrifft. Ja, aber in dem Bereich sind wir einfach nicht.
Absolut.
Wir sind mit Apple, das Einzige, wo Apple ein Hauch von Gaming hat, ist auf dem iPhone. Und auch nicht aus ihren Stücken raus, sondern weil die Entwickler da entsprechend einfach Spiele in den Store drücken. Auch die Bemühungen, was Apple hat mit ihrem, wie nennt sich nochmal der Abo?
Apple Arcade.
Apple Arcade ist ja auch eingeschlafen. Ja, da hörst du eigentlich auch nur durchwachsene Berichterstattung dazu und viel Kritik, gerade von Entwicklern in dem Bereich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple bis dahin eine Kehrtwende macht, was den Gaming-Bereich betrifft.
Nein.
Selbst die Ankündigungen, die sie hatten, gerade auch mit Raytracing in den M-Prozessoren, mit der Leistungsfähigkeit, mit dem, ich nenne es jetzt mal DevKit, was sie hatten, um halt Spiele relativ einfach auf ARM zu portieren und halt in Metal? Mhm. Die Apple-Grafiklösung ist Metal, ne? Mhm. Ja, dass da halt relativ easy und schnell und auch mit Tools und Fehlersuche etc. zu portieren, was sie da alles gezeigt haben, ja, was Entwickler gezeigt haben, was unsere Entwicklerszene und Homebrew etc. gezeigt hat, was sie da irgendwie zum Laufen kriegen und mit welchen Zahlen, ist ja nice, ja, aber es hat ja keine Früchte getragen bis jetzt. Mhm.
Das ist leider so.
Klar könntest du auch sagen, die Entwickler machen das immer noch abhängig davon, inwieweit Windows jetzt auf ARM umziehen wird und Microsoft da auch die Entwicklung pushen will im Spielebereich, inwieweit Valve das unterstützen wird mit Steam. Bringt Microsoft jetzt wirklich ein Handheld auf ARM-Basis, ja, wo dann die Entwickler quasi gezwungen sind, ja, das zu unterstützen. Aber nee. Wie gesagt, Apple ist bei mir seit Jahren die Luft eigentlich raus, egal welche Versprechungen oder Andeutungen sie machen. Ich sehe es einfach nicht. Und wie gesagt, es würde Sinn machen, wenn du in die Richtung gehen willst, weil je mehr Power du hast und gerade auch, was wir ja erwarten von den GPU-Entwicklungen noch in dem Bereich, auch gerade wieder, wie gesagt, mit dem M5, auch mit dem, was Apple angedeutet hat, ja, mit den Werten, die wir jetzt beim M4 hatten und was das für den Pro und für den Ultra bedeutet, etc., das mal so hochrechnen auf einen M5, klar, wäre eine Möglichkeit, aber nee.
Ja.
Nicht mit dem Apple, ne?
Das sehe ich genauso. Das ist so. Gut, wir werden sehen, ob Ming-Chi Kuo recht hat, etc.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Werden wir sehen, ja.
Und je weiter sich natürlich dann auch die Vision Pro 2 entwickelt, leistungstechnisch, je schneller kann man sich natürlich oder je einfacher kann man sich natürlich dann auch mit der kleineren Version abgrenzen. Je einfacher ist das natürlich dann auch. Von den Specs her, ne?
Ja, das Problem ist halt, wenn du da sagst, okay, da ist dann ein M3 oder ein M4 drin, ja, je nachdem, wie du da halt dann oder wie die Chips noch produziert werden und wie günstig die halt produziert werden können. Aber dann hast du eine Standard, wo vielleicht ein M3 drin ist, wobei es wahrscheinlich eher ein M4 wäre, und dann hättest du eine Pro mit einem M5. Und die Entwickler müssen allerdings auf die Kleine ja eigentlich entwickeln. Da, nicht, dass du da so ein Problem kriegst, wie es Microsoft hat mit ihren zwei Konsolen, ja.
Ja, ja. Es könnte natürlich vielleicht auch der Fall sein, dass sie die Pro einfach dann runterfallen lassen, preislich, und dann die Pro 2 neu auflegen oder quasi dann vorstellen, und dass die Pro, die wir jetzt als Topmodell haben, dann die günstige Version wird. Vom Preis her. Dass die,
ja, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber die kann nicht so viel günstiger werden.
Ja, das Display
als die aktuell ist, ja. Klar, kannst du sagen, okay, der Einstiegspreis ist dann anstatt 3,5, vielleicht dann 2,5, 2,9. Klar, ist er dann günstiger als die andere. Aber da würdest du dir wahrscheinlich mehr kaputt machen. Du bräuchtest wahrscheinlich wirklich ein günstigeres Modell, wo du auch technisch definitiv Unterschiede hast zu einer Pro.
Ja, und wirklich auch ein signifikant günstigeres Modell. Wenn du wirklich die Masse erreichen willst.
Und vor allem, wo du dann halt deine Pro-Nutzer auch dabei hältst, die Pro zu kaufen und nicht auf das Günstigere auszuweichen, ja.
Weil im Moment ist das ja nun absolut kein Massenprodukt. Darüber sind wir uns ja wohl einig, dass das.
Generell sind diese Geräte kein Massenprodukt. Auch nicht nur mit dem Preis. Das Einzige, wo du wirklich sagen kannst, okay, da können wir Mengen verkaufen, ist halt jetzt wie Meta halt mit einem günstigen Angebot. Gaming. Und dann da halt auch wieder Medienkonsum, ja. Der Preis tut jetzt nicht so weh. Ja, die kannst du mal ausgeben. Aber alle hochpreisigen Anbieter in dem Bereich, ja, ist es halt schwierig. Und generell, der Markt ist nicht so groß.
Ja. Der Markt ist nicht so groß, aber ich kenne, also persönlich, face-to-face, niemanden, der eine Vision Pro im privaten Einsatz hat. Aber ich kenne face-to-face einige Leute, die eine Meta-Quest im Einsatz haben. Und es liegt eindeutig am Preis.
Ja, klar. Das tut nicht so weh, wie wenn du da mal eine Pro hinstellst.
So ist es.
Und klar kannst du sagen, auch eine Quest kriegst du nicht geschenkt. Aber gerade im Vergleich zu dem, wie ja vor Jahren dann VR-Gaming oder sagen wir mal, VR ja dann kam, gerade im Bereich Gaming, sei es jetzt HTC, sei es Valve, sei es Meta, die Preise waren um einiges höher. Ja, die Quest war im Prinzip die günstige Alternative, gerade wenn du sagst Standalone, ja, ohne unbedingt jetzt Anbindung, kannst aber über das Linkkabel ja trotzdem hier PC-Gaming machen, war das die günstige Alternative dazu und hat sich natürlich allein über den Preis bei denen, die sich dafür interessieren, denen es aber eigentlich zu teuer war, oder bei den Leuten, die sagen, okay, das Geld kann ich mal ausgeben, selbst wenn es jetzt für mich nicht so der Bringer ist, habe ich wenigstens keine 1.000 oder keine 2.000 rausgehauen.
Ja.
Und du hast natürlich gerade wie am Anfang mit den Sensoren noch aufbauen, ja, um das Tracking zu machen, hast du da, setzt dir das Ding auf, wie gesagt, kannst du Standalone machen und das war's dann, ja. Also so muss es eigentlich sein.
So ist es.
Und es ist halt, wie gesagt, noch günstig, ja. Das.
Genau. Gut. Aber wo wir gerade bei Displays waren, lass uns doch über unseren heutigen Sponsor sprechen oder über unseren Werbepartner sprechen. Und das ist zum dritten Mal die Firma ISO. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viele Zuschriften sondern bekommen, wann wir dann endlich mal über Hardware sprechen, weil wir haben ja immer nur so über Eigenschaften der Marke gesprochen, wir haben über die Historie gesprochen, über allgemeine Dinge der Firma ISO und natürlich auch über das große Thema der Nachhaltigkeit, was nach meiner Meinung auch alles sehr, sehr wichtige Themen sind, vor allen Dingen es sind Themen, die in der klassischen Marketingkommunikation so nicht transportiert werden. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Hörerinnen und Hörer gerne mal erfahren möchten, was es da so an Produkt-Highlights gibt. Und ich habe mir da nach meiner Meinung ein sehr schönes Produkt rausgesucht, was ich jetzt hier ein paar Wochen testen durfte und auch immer noch teste. Und ich muss sagen, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, wieder auf das Apple-Display zurückzugehen, weil ich habe ja so die Macke, dass ich auch gerne Apple-Produkte einsetzen möchte und da so ein gleiches Design am Arbeitsplatz haben möchte. Und es ist ein Produkt, was extrem im Bereich von Multitasking unterwegs ist. Also ich sehe das so, dass es ein Produkt ist, wo man sehr, sehr viel Multitasking mitmachen kann, in vielerlei Hinsicht. Allein deswegen, weil wir ein Display haben, was 37,5 Zoll groß ist, aufgerundet 38 Zoll. Es ist ein Curved Display. Und was nach meiner Meinung auch Sinn ergibt bei so einer Display-Diagonale, wir haben hier immerhin eine Display-Diagonale von 95,3 Zentimeter. Das sagt doch einigen Leuten mehr, als wenn ich jetzt sage, das Ding hat 38 Zoll. Aber wenn ich jetzt sage 95,3 Zentimeter, da kann man sich doch mehr drunter vorstellen. Wir haben ja eine Auflösung von 3840 mal 1600. Dazu auch nochmal eine bildliche Metapher. Wir bekommen hier drei DIN A4 Seiten in Originalgröße nebeneinander. Das ist, denke ich, auch ein bisschen beeindruckender, als wenn ich jetzt sage, ja, 37 Zoll oder 3840 mal 600. Wir haben hier 24:10 ultraweit und wir haben ein IPS Panel, was matt ist und nicht glossy. Und nach meiner Meinung, und ich habe ja schon verschiedene Displays getestet, wir haben ja auch immer wieder andere Displays besprochen, einer anderen Marke. Nach meiner Meinung ist es das beste Display, was ich bisher getestet habe, mit der besten Entspiegelung. Also das beste Display in Bezug auf die Entspiegelung. Das ist outstanding. Also ich habe da schon andere Produkte gesehen, die zwar auch relativ gut entspiegelt sind, aber das ist die beste Entspiegelung, die ich bisher gesehen habe. Wir haben einen Displayrand von 2 mm. Das ist auch, ich strapaziere das Wort outstanding wahrscheinlich heute noch öfter, aber das ist nach meiner Meinung auch outstanding. Und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treiben möchte, zwei solcher Displays nebeneinander zu stellen, wenn man es jetzt übertreiben will. So, und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, was mich sehr positiv überrascht hat. Du kennst ja von Bildern so meinen Schreibtisch. Der Schreibtisch steht ja so frei im Raum und die meisten Displays, die so am Start sind, die sind ja von hinten, naja, nicht so schön. Also ein Original-Apple-Display ist von hinten natürlich immer sehr schön, weil wir ein Aluminiumgehäuse haben etc. pp. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich immer noch auf Apple-Displays rumhänge, weil die sehen von hinten einfach auch ganz schick und ganz schön aus. Und die meisten Marktbegleiter, die so am Start sind, die sehen von hinten weniger schick aus. Da haben sich die Designer dann sehr wenig Mühe gegeben. Und hierbei bei dem ISO das sieht ja ganz anders aus, weil dort haben sie ein perfektes Design ans Tageslicht gelegt, also die perfekte Rückansicht nach meiner Meinung. Das liegt auch daran, dass das Kabelmanagement perfekt ist. Viele Displayanbieter, na gut, die kümmern sich weniger um den Bereich Kabelmanagement. Die sagen sich einfach, die meisten Geräte hängen entweder sogar an der Wand oder hängen eventuell sogar auf einem Monitorarm und die überlassen dann die Arbeit entweder den Hersteller der Monitorarme oder sie verlassen sich darauf, dass der Schreibtisch einfach vor einer Wand steht und man das Ding nicht von hinten sieht. bei mir ist es, wie gesagt, ein freistehender Schreibtisch, weil der Schreibtisch als Raumtrenner fungiert und man halt auch eine Heckansicht hat oder eine Rückansicht hat. Und da finde ich die Lösung von ISO perfekt. Wir haben einen Kabelkanal und wir haben eine rückseitige Klappe, die wir mit zwei Clips ganz schnell abnehmen können. Und in dieser Klappe sind alle Kabel untergebracht und auch alle Anschlüsse untergebracht. Das heißt, ich habe alle Sachen, die sich an dem Gerät befinden oder alle Anschlüsse, die sich an dem Gerät befinden, zentral hinter einer Klappe und somit auch alle Kabel oder alle Stecker zentral an einer Stelle untergebracht. Und die Kabel werden dann zentral runtergeführt und werden dann mit einem Kabelkanal, der quasi im Gerät oder im Standfuß eingebaut ist, nach unten geleitet. Trotz alledem haben wir auch eine VESA-Kompatibilität und wir können das Gerät natürlich auch an einer Standard-VESA-Halterung unterbringen. Das ist noch ganz entscheidend und das Kabelmanagement funktioniert dann trotzdem weiter. Also die Kabelklappe und der weitergeleitete Kabelkanal funktioniert auch, wenn wir uns für eine VESA-Halterung entscheiden. Also Kabelmanagement ist ja wirklich sehr, sehr gut und perfekt gelöst, ist nach meiner Meinung bei ganz vielen anderen Herstellern gar nicht so existent oder nicht in dieser perfekten Ausprägung. Also ein Monitor, den man wirklich freistehend betreiben kann. Anzumerken ist, den Monitor gibt es in Weiß und in Schwarz. Viele Anbieter haben da meistens auch nur eine Farbe im Sortiment. Und gerade in Weiß, ich habe ihn jetzt in Weiß getestet, ist das ein schöner Anblick. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist eine sehr schöne Farbe. Und das Design ist sehr zeitlos. Also da hat man jetzt auch keine großartigen Experimente gemacht mit irgendwelchen Verkünstelungen am Monitor in irgendeiner Form und in irgendeiner Art und Weise, sondern man hat ja ein wirklich sehr schlichtes, zeitloses Design, was natürlich auch sinnvoll ist, weil die meisten nutzen diese Geräte auch sehr, sehr lange und wir haben ja auch bei dem Gerät wieder eine Garantie von sage und schreibe 5 Jahre mit Vor-Ort-Austausch-Service. Also da sollte man auch ein zeitloses Design ans Tageslicht legen. Das so zum Kabelmanagement. Ich versuche mich etwas kompakt zu fassen, aber bei der großartigen Feature-Dichte von dem Gerät ist das gar nicht so einfach. So, und kommen wir zu dem ersten Punkt, warum das Gerät so ein Multitasking-Monster ist. Monster jetzt hier in einer positiven Bewertung, weil wir haben einen eingebauten KVM-Switch. KVM bedeutet Keyboard, Video und Maus. Und das Ganze wird in erster Linie durch ein zentrales USB-C-Anschlusskabel realisiert. Über dieses USB-Anschlusskabel läuft dann auch das DisplayPort-Signal und Gigabit LAN und die Stromversorgung, also optimal geeignet für Mac-Nutzer, da ich zu meinem MacBook oder auch zu meinem Mac Studio oder Mac Mini zentral ein Kabel führe und dadurch die ganze Konnektivität stattfindet. Und hier haben wir die nächste Besonderheit. Die meisten Monitore, die einen eingebauten KVM-Switch haben, die haben die Möglichkeit, dass man zwei Geräte anschließen kann. Und dieses Gerät hat sage und schreibe die Möglichkeit, drei Geräte anzuschließen. Das bedeutet, mit einer Tastatur, mit einer Maus kann ich drei Geräte bedienen, steuern etc. Und das ist auch egal, ob das jetzt ein Mac ist, ein Windows-PC ist oder ob das jetzt auch ein Apple TV ist, weil wir haben halt auch HDMI-Eingänge und das sind nicht nur ein HDMI-Eingang, sondern wir haben hier dementsprechend zwei HDMI-Eingänge, ein DisplayPort. Wir haben hier einen RJ45 LAN-Port, der Gigabit Ethernet realisieren kann und wir haben einen DisplayPort. Und das Ganze ist, wie gesagt, auch zentralisiert hinter der perfekten Kabelmanagement-Platte untergebracht. Wir haben seitlich am Gerät, also jetzt nicht ganz seitlich, sondern seitlich von der Rückseite gesehen, auch noch 4 USB 3.0 Ports. Und die sind sehr schön zugänglich. Die sitzen allerdings auch sinnvollerweise nicht hinter der Kabelmanagement-Klappe, weil ich an diesen an den 4 USB-Ports dementsprechend auch schnell Geräte anschließen kann, die ich auch schnell im Zugriff haben möchte. Sei es eine Platte oder sei es ein USB-Stick, was auch immer. Und da ergibt es natürlich Sinn, die jetzt nicht hinter einer Klappe zu verstecken. Des Weiteren habe ich noch einen Klinkenstecker. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Besonderheit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die meisten Geräte, die halt es ermöglichen, zwischen den einzelnen Geräten umzuschalten, also zwischen den angeschlossenen Rechnern umzuschalten, da ist es halt so, dass man immer nur im Vollbildmodus zwischen den einzelnen Rechnern oder, wie gesagt, meinetwegen auch ein Apple TV umschalten kann. Und hier gibt es eine Besonderheit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier verschiedene Picture-by-Picture-Möglichkeiten. Bedeutet, ich kann das entweder im Split-Screen-Modus betreiben, rechts und links ein Rechner oder drei Rechner aufgesplittet nebeneinander, oder ich kann den jeweiligen Geräten verschiedene Fenstergrößen zuweisen, also verschiedene Layout-Möglichkeiten. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein ganz kleines Kontrollfenster benötige, als realistisches Anwendungsszenario ein Systemadministrator, der gerade einen Rechner neu aufsetzt, aber auf seinem Hauptgerät gerade irgendwelche administrativen Dinge erledigen möchte, dann habe ich das den Hauptbildschirm oder den Hauptrechner groß und habe dann irgendwo auf der rechten oder auf der linken Seite einen kleinen Bildschirm, wo ich dann den Rechner halt installiere, neu aufsetze oder mir anschaue, wie weit der Installationsprozess ist, als relativ realistisches Szenario. Oder ich bin jetzt irgendwo als Pförtner angestellt und habe jetzt einen Rechner, der meine ganzen Kameras abgreift, also meine Civilian Station, die ich dort installiert habe, und habe dann halt dort im Splitscreen den Bereich der Kameraüberwachungs- oder das Kameraüberwachungssystem angeschlossen, und auf der einen Seite ist mein Rechner angeschlossen, wo ich dann drauf arbeite und andere Dinge erledige. Das sind so Anwendungsszenarien, die, denke ich, realistisch sind. Oder ganz simpel ein Homeoffice-System, wo ich dann meinen privaten Rechner habe und auf der anderen Seite meinen beruflichen Rechner habe. Und mit 38 Zoll hat man natürlich da sehr viele Möglichkeiten. Und was ich sehr, sehr gut finde, was mir eigentlich viel näher kommt als eine Zwei-Bildschirm-Lösung, ich habe ja in der Mitte nicht den physischen Streifen, den physischen Rand, sondern ich habe ja eine durchgehende Arbeitsfläche, und das ist wesentlich charmanter, als wenn man eine Zwei-Bildschirm-Lösung hat. Letztendlich auch, wenn man die Stromkosten in Betracht zieht, weil dieses Gerät verbraucht wesentlich weniger Strom, als wenn ich jetzt zwei 27-Zoll-Geräte betreibe. Ein Punkt habe ich vergessen. Das Netzteil ist eingebaut, sorgt natürlich auch dafür, dass ich ein perfektes Kabelmanagement habe. Und ich habe, wie gesagt, den Zugang mit einem Netzstecker und habe da keine zusätzlichen Netzteile mehr rumliegen oder irgendwelche großen Netzteilblöcke mehr rumliegen. Genauso hat das Ding auch zwei eingebaute Lautsprecher. Und ich muss sagen, die Qualität der Lautsprecher ist im Vergleich zu den meisten getesteten Geräten schon etwas besser, aber es ist hier auch noch ein wenig Luft nach oben. Und wie gesagt, zum Vergleich der Masse ist es schon wesentlich besser, aber man hat natürlich nicht die Qualität, die man in einem Apple-Display hat. Das muss ich fairerweise dazu sagen, auch wenn es heute unser Sponsor ist. Diese kleine Kritik sei mir erlaubt, aber das ist Jammern auf wirklich sehr hohem Niveau. Aber hier ist noch ein wenig Luft nach oben, und also hat mir auch die Freiheit gelassen, auch kleine Kritikpunkte anzubringen. Und ich finde ehrlicherweise auch sonst für meinen Use Case oder für meine Ansprüche keine anderen Kritikpunkte. Im Gegenteil, eines der besten Monitore, die ich bisher getestet habe, jedenfalls für meinen Use Case. Kommen wir zum Punkt der Ergonomie im klassischen Sinne. Die Bildgeschichte haben wir gerade gesprochen. Dazu trägt natürlich auch das entspiegelte Display bei, aber auch die Höhenverstellung. Wir haben hier eine 20 cm Höhenverstellung. Also die Höhenverstellung ist, wie gesagt, 20 cm nach oben möglich. Und wir haben hier eine Möglichkeit, das Gerät zu drehen. Um 70 Grad haben wir hier das Gerät drehbar und wir haben eine 35 Grad Neigung. Also es ist neigbar um 35 Grad. Und der nächste Punkt, der sich auch stark von der Konkurrenz abhebt, der Standfuß ist sehr, sehr solide. Bedeutet, bei ganz vielen großen Curved Displays, die ich bisher getestet habe, oder bei der Masse, die ich bisher getestet habe, ist es mir immer wieder aufgefallen, das fing so bei 34 Zoll an. Wenn ich jetzt so ein bisschen am Schreibtisch gearbeitet habe oder mir energisch die Tastatur bedient habe, dass ich dann die Vibrationen vom Schreibtisch auf den Standfuß übertragen hat und somit dann das Display gewackelt hat. Das ist bei fast allen Displays vorgekommen. Und hier ist es der Fall, dass der Standfuß so designt wurde, dass sich nichts weiter auf den Bildschirm überträgt und das Display wirklich stabil steht. Dazu kommt noch, dass der Standfuß sehr, sehr kompakt ist. Bei vielen hat man ja dieses V-Design, wo dann diese Standfüße sehr weit ausladend sind und meistens der ganze Bereich vom Schreibtisch dann mit solchen sehr unschön gestalteten Standfüßen eingenommen ist. Und hier hat man halt ein sehr kompaktes, rundes Design. Trotz alledem hat man eine sehr, sehr stabile Standfläche. Ja, ich glaube, ich habe alle Features zusammengefasst. Anzumerken ist noch, dass das On-Screen-Display sehr schön gestaltet ist, auch im Vergleich zu den Konkurrenten hat man ja etwas getan. Auch das Umschalten zwischen den einzelnen Picture-by-Picture-Layouts ist nach meiner Meinung sehr intuitiv. Und wer das alles nicht über ein On-Screen-Display realisieren möchte und über eingebaute Sensortasten realisieren möchte, der installiert sich einfach die Software, die nennt sich Screen in Style. Gibt es auch für macOS. Und da kann man das alles auch mit Software realisieren und sogar noch ein paar Dinge mehr realisieren als die Grundfunktionalität über das On-Screen-Display. Aber ich möchte jetzt nicht noch auf die Software eingehen. Die kann man sich dann selbst anschauen und man kann sich auch nochmal selbst auf der Webseite umsehen. Dort wird dann auch ein wenig mehr die Software beschrieben. Ich finde, die Software ist ganz gut umgesetzt. Man hat natürlich da auch die Möglichkeiten, Hotkeys zu hinterlegen per Tastatur, wo man dann die verschiedenen Picture-by-Picture-Layouts ansteuern kann, weil man möchte wahrscheinlich auch nicht in jedem Arbeitsszenario die gleiche oder das gleiche Picture-Layout haben. Ja. Genau, das war der oder das ist der Aizo EV3895. Genau, 95, ich habe nämlich gerade gesagt 85, nein, der 3895. Den gibt es in Schwarz und in Weiß. Und derzeit ist der bei Amazon ausverkauft. Auch nicht schlecht. Gut, das dazu. Hast du noch Fragen zu dem Display?
Nee.
Okay. Ich glaube, ich habe auch so alle technischen Features runtergerattet, aber genau, mein Stunden Gott.
Später, ja.
Mein Gott, das Ding kann auch so viel. Was soll ich denn machen? Ich hätte auch gedacht, wo ich das Ding hier aufgebaut habe. Ja, mein Gott, das ist ein Curved-Display. Und ich bin dann etwas tiefer in die Feature-Geschichte eingestiegen und habe gesagt, ach du lieber Gott, wie lange willst du denn darüber sprechen? Ja, aber okay. Ich glaube, meine Begeisterung hat man gehört. Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Aizo für die freundliche und entspannte Unterstützung. Und wir machen weiter in der Sendung. Da gibt es nämlich die Neuigkeit der Woche, hätte ich bald gesagt. Das ist ja so ein Punkt, was mich etwas negativ überrascht hat. Qualcomm hat erwägt die Übernahme von Intel. Das berichtete das Wall Street Journal. Und es haben sogar schon Gespräche stattgefunden.
Mhm. Ich denke nicht, dass sowas durchgehen würde.
Kartelltechnisch gesehen. Glaube ich auch nicht. Weil.
Also zumindest mal wäre das eine große Red Flag und würde zu einigen Diskussionen führen und wahrscheinlich dann noch ein Veto, aber ich sehe das sehr skeptisch, dass das durchgehen könnte.
Ich meine, immerhin hat Intel noch eine Marktbewertung von 87 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt nicht so wenig. Bloß, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wie schlecht es doch in Anführungsstrichen um Intel steht. Ich meine, Intel war über Jahre hinweg der Marktführer. Und das hat sich
jetzt... Ja, mein Gott, ist es im Prinzip
in einigen Bereichen immer noch. Ja, aber es wird nicht besser. Es wird nicht besser.
Nee, mein Gott, die Konkurrenz gerade im Serverbereich wird ja immer größer.
Ja.
Beziehungsweise der Trend dahin in großen Datencentern ist halt ein anderer als jetzt Intel-Prozessoren. Der Druck von AMD, meiner Meinung nach, hat ein bisschen nachgelassen. Die haben ihre eigenen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Aber Intel hat die letzten Jahre viele Termine nicht halten können. Mhm. Viele Versprechungen nicht halten können, viele Erwartungen auch nicht erfüllt. Gerade halt immer so die Timeline ist ein großes Problem, was wir auch gesehen hat, was letztendlich ja auch mit einer der Faktoren war, warum Apple halt auf Apple Silicon umgeschwenkt ist, weil es da einfach auch gerade die Versprechungen nicht gehalten werden konnten von Intel. Plus die Probleme, die sie aktuell haben mit ihren Prozessorgenerationen. Das drückt natürlich dann auch den Markt oder den Aktienkurs einfach. Die Roadmap, die sie haben, ja, wo auch zu befürchten ist, dass sie da einige Ziele doch groß verfehlen werden. Mhm. Und natürlich dann auch, wie sich Qualcomm die letzten Jahre entwickelt hat, ja. Auch gerade, klar, da kannst du auch wieder zu Snapdragon, Elite? Nee, wie heißt der jetzt offiziell? Doch, Elite.
Ja. Elite, ja.
Mhm. Kannst du jetzt wieder sagen, was du willst, aber da haben sie aufgeholt. Klar, noch nicht so, wie sie es gerne hätten. Mhm. Aber da sind sie auf dem richtigen Weg. Wer hätte vor Jahren gedacht, ja, dass es über sowas überhaupt nachgedacht wird, eher andersrum, ja.
Ja.
Dass Intel sich Qualcomm vereinnahmt, um da halt sich jetzt in dem Bereich ARM halt entsprechend zu positionieren. Und jetzt hast du auf einmal so Ideen, ja, dass Qualcomm Intel schluckt. wie gesagt, wer hätte damit gerechnet? Ich finde es halt sehr spannend, dass Intel, wie gesagt, jetzt aktuell einfach in dieser Position ist. Mhm. Also nicht jetzt mit der Übernahme von Qualcomm, sondern dass sie einfach in der Situation ist, dass sie in der, ja, oder dass es jetzt Kandidaten gibt, die überlegen, Intel halt zu schlucken, beziehungsweise nicht schlucken, aber zu übernehmen. Wer hätte damit rechnen können, ja?
Ich meine,
ich habe es nicht kommen sehen, echt nicht, ja.
Ich bin ja noch schon sehr lange im IT-Bereich unterwegs und es gab Zeiten, da stand Intel noch stärker da, als sie es jetzt oder als sie es dann im Laufe der Zeit getan haben, sage ich jetzt mal. Es ging ja immer so ein bisschen rauf und runter mit Intel, aber Intel war eigentlich in meinen Anfangszeiten der IT immer so der Dominator am Markt und da war AMD quasi so das kleine Licht am Rand sozusagen und dann gab es Zeiten, da hat AMD angefangen aufzuholen, ich sag mal so die ersten Athlon-Prozessoren, da hat er das erste Mal nach meiner Meinung AMD von sich stärker oder die Muskeln stärker spielen lassen als in der Vergangenheit oder mehr von sich gezeigt. Und das hat dann immer mehr an Fahrt aufgenommen. Und dass es jetzt so weit kommt, das hätte ich niemals gedacht, ehrlicherweise. Und ich meine, die ersten Fehlentscheidungen oder die ersten Probleme haben ja da schon angefangen, dass sie im Mobile-Bereich sehr defizitär unterwegs waren. Das war ja schon immer der Fall. Da hatten sie ja schon immer ihre Probleme. Und das war auch einer der Gründe, warum Apple, wie gesagt, wir haben ja schon einen Grund angeführt, Zuverlässigkeit, die Lieferprobleme, die sie hatten und natürlich auch, dass sie im Mobile-Bereich sehr defizitär unterwegs gewesen sind. Ich glaube, auch ein ganz großer Punkt war der sehr schwache Prozessor, der im MacBook 12 Zoll drin gehangen hat, das war ja, gab es ja zwei Ausführungen, einmal den in der i3-Version und einmal in der i5-Version, aber das waren ja diese ULV-Chips, diese Ultra-Low-Voltage-Geschichten, und die waren ja auch leistungstechnisch extrem defizitär unterwegs, ne? Also das war ja dann...
Das ist halt das Problem von Intel gewesen.
War schon immer.
Es gab auch Chips, es gab auch Chips, die halt wenig Verbrauch hatten oder Strombedarf hatten oder halt für solche extremen Anwendungen wie halt lüfterlos geeignet waren, aber
leistungstechnisch halt auch, schlecht. Ne?
Ja.
Und das MacBook 12 Zoll, das war ja alles, aber nicht leistungsstark. Also das hatte ja schon leistungstechnisch schon echte Probleme, das Gerät. Speziell diese i3-Version, das war ja Wahnsinn, wie langsam das Gerät gewesen ist. Ne?
Ja.
Also, wie gesagt, da hat Intel an verschiedenen Stellen sehr, 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 sehr viel falsche Entscheidungen getroffen. Und ich hoffe, es geht wieder bergauf. Ich hoffe nicht.
Ja, du hast ja mittlerweile Prozessor-Designs, die auf jeden Fall auch da eine Alternative zu einem M oder zu Apple Silicon sein können. Jetzt nicht 1:1, aber da haben sie auf jeden Fall mal einiges aufgeholt. Das Problem ist halt einfach, die Zeit oder wie viel davon können sie produzieren, ab wann und dann vor allem auch zu welchem Preis, und fällt das oder das, was vom Band fällt, ist es auch das, was sie halt jetzt in der Vorserie gezeigt haben. Das ist halt das Problem. Und da muss ich halt Intel erstmal beweisen, ja, und bis das halt dann auch im Scale laufen kann oder laufen wird, ist halt die Frage, ja, wie wird sich halt der oder wie reagieren die Analysten und wie wird sich halt der Aktienkurs einfach weiterentwickeln?
Der Aktienkurs ist dieses Jahr insgesamt um 60% gefallen. Das muss man sich mal reinziehen.
Wie wird er sich halt erholen können? Ja, ja. Das ist halt die Frage.
Ja. Ganz, ganz, ganz traurig. Aber okay.
Ja, vielleicht ist es auch der Weckruf dann auch wieder.
Ich hoffe. Und ich hatte ja große Hoffnungen, wo Pat Gelsinger übernommen hat als CEO, weil er kam ja eigentlich aus dem Hardware-Bereich, aus der Hardware-Entwicklung. Das ist ja die Ursuppe, aus der er quasi herausgekommen ist sozusagen. Und da dachte ich, okay, nicht so der Excel-Guy und der Tech-Guy. Ja, aber scheinbar hat er auch so ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Aber ich meine, das sind wahrscheinlich schon Entscheidungen, die vor ihm getroffen worden sind, oder die Richtung, die vorher falsch eingeschlagen worden ist.
Das ist so ein Riesenschiff. Da kannst du nicht irgendwie mal kurz am Ruder reisen und das Ding wechselt den Kurs. Ja, das ist ein Riesencontainerschiff, ja, und keine Sportjacht. Ja, das so schnell ist das einfach nicht zu machen. Ja, wie gesagt, es kommen jetzt wirklich interessante Produkte halt raus. Muss man halt mal abwarten, ja, inwieweit das halt wirklich dann nochmal das Ruder rumreißen kann. Vor allem würde mich mal interessieren, wie sich halt Qualcomm das einfach vorstellt, wie das weitergehen soll. Und was sie halt mit Intel machen wollen.
Ja.
Ich hätte ja eher so den gedacht, dass sie wahrscheinlich da entsprechend halt die Produktion umstellen wollen. Beziehungsweise halt mehr eigenen Output in den Produktionsstätten von Intel dann einfach fahren wollen. Ich wüsste jetzt, und ja, die Frage ist halt, wie wollen sie halt das typische Intel-Geschäft halt weiterführen? Oder das bisherige Intel-Geschäft halt weiterführen? Das ist halt die Frage.
Was von Tag zu Tag auch im Serverbereich nach meiner Meinung schwerer fällt, weil immer mehr ARM-Chips dort Bedeutung finden oder Anklang finden in der Serverwelt.
Und ja, vor allem die großen Serverfarmbetreiber wie Google, wie Amazon, auch da ja wieder an eigenen Designs arbeiten.
So ist es.
Und auch da in die Zukunft gucken, wie können wir einmal halt Energiekosten einfach sparen.
Absolut.
Und du hast ja nicht nur den Stromverbrauch der Prozessoren, sondern die ganze Kühlung, die dranhängt an diesen ganzen Serverfarmen. wo, wie gesagt, dann auch wieder die Standardfrage, klar, aber da auch, wie gesagt, an eigenen und nicht nur Boards, ja, sondern auch mittlerweile an Chips arbeiten, um da halt ihre Serverfarmen entsprechend auszustatten und halt auf ihren Bedarf hin zu optimieren. Dann hast du den ganzen Druck, der von Nvidia kommt.
Mhm.
Zwar nicht im traditionellen CPU-Geschäft, aber alles, was da gerade in die GPU beziehungsweise in AI-Entwicklung stattfindet, ist Nvidia marktführend. Ja, das merkt Intel auch.
Mhm.
Das sind halt jetzt, wie gesagt, du hast den Druck aus ARM, diverse Hersteller, ja. Du hast den Druck von Nvidia, du hast den Druck von AMD. Wenn du da mal guckst im Gaming-Bereich, gerade so die High-End-Prozessoren hat AMD mittlerweile ungefähr 50% Marktanteil.
Mhm.
Also ist auch wieder eine Nischenanwendung, wie gesagt, Gaming und High-End, das sind ja auch so die Sachen, das ist ja jetzt auch nicht Standard, ja. Ich würde mir jetzt auch in dem Bereich jetzt keinen Prozessor kaufen, ja, weil so viel Geld stecke ich dann ins Gaming auch wieder nicht rein. Ich bin auch kein Kandidat für die 950er-Karten von Nvidia, ja, im Gaming-Bereich,
ja.
Weil alleine der Stromverbrauch plus dann die erwarteten Preise in dem Bereich plus wahrscheinlich auch Nichtverfügbarkeit etc., ja, nee, bin ich raus, ja, das gebe ich nicht aus für das Ding. Aber wie gesagt, der Druck ist einfach da und die Frage ist halt, ja, wie geht's die nächsten 5 Jahre für Intel einfach weiter, ja.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, aber wie gesagt, hätte ich so nicht erwartet. Wie gesagt, viele hausgemachte Probleme einfach jetzt, die sich rächen.
Ja.
Aber hätte ich trotzdem so nicht erwartet.
Ja. Mhm. Ja, und was wir eben gerade schon herausgearbeitet haben, viele Entscheidungen, die ja schon ganz lange getroffen worden sind, die ziehen sich ja durch. Ne? Das ist das Problem. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist nicht so einfach. Ja, gar nicht so einfach. Hätte ich nie gedacht. Und dass es jetzt auch so schnell passiert. Also wie gesagt, das kam für mich.
Ja, so gefühlt halt. So
gefühlt, schnell. Ja, also diese Nachricht. Sag,
es zeichnet sich ja schon seit ein paar Jahren ab, aber
ja.
Dass es jetzt wie so schnell in Anführungszeichen halt gefühlt ist, ja, und vor allem halt jemand wie Qualcomm dann auf einmal im Gespräch ist und Interesse hat, Intel zu übernehmen.
Ja.
Klar, Qualcomm ist auch mittlerweile einer der großen Player, aber so in der Wahrnehmung her ist es ein kleiner Smartphone-Prozessorenhersteller, ja. Von daher, wie gesagt, dass dann das so rum ist, okay, ja.
Ja, naja, gut, wir werden es sehen. Gut, lass uns unser vorletztes Thema ansprechen. Das ist ein Thema, was ja die ganze YouTube-Welt und die ganze Netzwelt.
Ich hätte es gar nicht angesprochen.
Ja. Oh, ich muss meine Sorgen und meine Sachen ja von der Seele reden. Und ich schließe mich jetzt nicht der vermeintlichen Masse an, die sich hier Luft gemacht haben, sondern ich sehe das ein bisschen nüchterner und ein wenig mehr mit Abstand, würde ich sagen. Und ich glaube, man muss hier so ein bisschen differenzieren und auch so ein bisschen aufräumen und so ein bisschen das ein bisschen runterkühlen, das Thema, weil da haben sich doch einige Leute im Netz wirklich sehr viel Luft gemacht und auch auf eine Art und Weise, die ich nicht nachvollziehen kann. Es geht um Marques Brownlee, Mr. MKBHD. Und der hat jetzt ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt oder möchte dieses Geschäftsfeld für sich erschließen. Und er hat eine Wallpaper-App vorgestellt. Ja, und der Thema Wallpaper-Apps, das ist ja ein Thema, was ja schon vor Jahren und von ganz vielen Leuten beackert worden ist. Und es gibt ganz viele Anbieter, die Wallpaper-Apps anbieten. Und es gibt sehr, sehr viele Plattformen, wo man sich das anschauen kann, wo man das installieren kann und wo man auch sehr viel Geld investieren kann. Ein Markt, der sich für mich persönlich nie erschlossen hat. Aber es scheint ja ein Markt zu sein, weil, wie gesagt, Marques möchte da jetzt ja einsteigen. Und da gab es sehr, sehr viel Kritik am Preismodell der App und auch an der Art und Weise, wie die App gestaltet worden ist. Es fängt erstmal an, dass man sich grundsätzlich die Panels-App kostenlos herunterladen kann. Man kann sich auch mehr oder weniger kostenlos die SD-Wallpaper herunterladen. Allerdings muss man sich dann zwei Videos anschauen, bevor man sich ein Wallpaper runterladen kann. Ist ja nach meiner Meinung auch nichts Besonderes, weil das gibt es ja auch bei ganz vielen anderen kostenlosen Apps. Um sich halt zu finanzieren, muss man dann halt zwei oder drei oder ein Video anschauen, wie auch immer. Jeder gestaltet das anders und man finanziert dann seine App über die Werbeeinnahmen, die man dann halt durch den Anbieter, den man dort einbindet, realisiert oder einnimmt. Finde ich auch bis zu dem Punkt nichts Verwerfliches. Also ein durchaus legitimes und weit verbreitetes Geschäftsmodell. Wenn man dann allerdings eine HD-Wallpaper haben möchte, dann muss man sich das Ganze abonnieren oder die App abonnieren. Dann wird aus der Panels-App die Panels Plus-App und man muss 50 Euro im Jahr bezahlen zum Start. Später, wenn das Ganze dann ausgelaufen ist, in Anführungsstrichen, dann geht das auf den Originalpreis und das Ganze kostet $131. Und das ist der Punkt, wo sehr, sehr viele darüber diskutiert haben, aber auch leider nicht sachlich, was mich persönlich so aufgeregt hat. Das ist so teuer und das ist nicht angebracht etc. Über den Preis kann man immer diskutieren, okay, aber auf einer sachlichen Art und Weise. Und ich bin der Meinung, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Und das Einzige, wo der Mr. Marcus Brownlee es merken wird, ob die App angenommen wird oder nicht, ist, das ganze Angebot einfach nicht wahrzunehmen, die App einfach nicht zu kaufen. Das ist das Einzige, wie man als Kunde dem Anbieter zeigen kann, dass das Produkt nicht ankommt oder dass es keine Traktion im Markt findet. Und ja, so einfach ist es. Freie Marktwirtschaft, das Produkt nicht kaufen. Man kann, wie gesagt, über einige Dinge diskutieren. Es gab dann auch noch die Diskussionspunkte. Ja, er verlangt 50%, weil die Apps oder die Wallpaper gestaltet er ja nicht selber. Das machen ja Künstler. Und er teilt sich dann die Einnahmen 50-50 für Marcus Brownlee und für den jeweiligen Künstler. Und da haben einige auch gesagt, jo, das ist aber viel. Bei Apple, da regt ihr euch auf, dass es 30% sind, etc. pp. Allerdings, wenn man sich den ganzen Wallpaper-Markt anschaut, wie viele Künstler haben überhaupt die Möglichkeit, ihre Wallpaper einer potenziell so großen Masse anzubieten oder überhaupt feil zu bieten? Er bietet natürlich eine wahnsinnig große Plattform an. Und deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Angebot von 50-50 auch okay ist. Es kommt ja, wie gesagt, nicht nur, es kommt eine wahnsinnig große Plattform dazu. Und das muss man auch mit in Betracht ziehen. Das ist meine Meinung dazu. Und es wird ja auch keiner dazu gezwungen, der jeweiligen Künstler seine Wallpaper dort anzubieten. Freie Marktwirtschaft, freie Entscheidung. Ich persönlich finde, er hätte das etwas anders gestalten können, das Angebot. Es passt nicht so ganz zu seinen Auftritten oder zu seiner, wie er sich präsentiert oder wie er sich sonst gibt. Das hätte man etwas anders gestalten können. Aber was mich halt persönlich geärgert hat, ist die Art und Weise, wie im Netz mit dem guten Mann umgegangen worden ist. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das hätte man auf eine ganz kleine und normale sachliche Ebene herunterbrechen können. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Was sagst du dazu?
Wie gesagt, ich hätte das gar nicht angesprochen.
Das haben alle angesprochen und ich denke, da müssen wir unseren Senf doch auch dazu geben. Das war doch das große Netzgespräch, zumindest in meiner Bubble kam MKBHD in allen Publikationen vor und ich denke, dazu müssen wir dann oder haben wir natürlich dann auch was sagen müssen.
Hast du ja jetzt gerade.
Hab ich ja, ja. Und ein Punkt, er hat ja gesagt, er hat noch einiges mit der App vor. Und da wird noch einiges kommen. Und deswegen unterstützt man ihn ja dann auch mit dem Abo für die kommenden Projekte. Ist ja auch eine legitime Aussage. Allerdings hat er dann seine eigenen Aussagen damit quasi revidiert. Er hat nämlich gesagt, man sollte niemals in ein Produkt investieren, wo nur reine Versprechungen existieren oder irgendwelche vagen Aussagen. Hat er in Bezug auf den AI-Pin oder diese ganze Rabbit-Geschichte oder diese Aussagen hat er immer wieder getätigt. Und jetzt nutzt er selbst diese Aussage, um seine App zu promoten. Das ist ein Punkt, wo ich sage, das kann man ihn negativ ankreiden. Das hätte er so nicht sagen müssen, weil er quasi dann seine eigenen Prinzipien oder seine eigenen Thesen quasi wieder in Frage gestellt hat oder wie seine Aussagen dann wieder widersprochen hat sozusagen. Das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, das hätte er nicht so tun müssen, war nicht so schön. Aber okay. Anyway, auch der gute Mann muss leben. Sein Porsche GT3 muss ja auch finanziert werden.
Der ist schon bezahlt.
Ja, aber der Sprit und so weiter und seine ganzen Angestellten, die müssen ja alle bezahlt werden.
Ach komm, Sprit ist doch super günstig in den Staaten.
In den Staaten schon, ja, ja.
Also die Amis meckern da immer gerne drüber, ja, aber der ist doch super günstig. Ja.
Im Verhältnis zu unseren Preisen ist es richtig, genau. Das ist der Fall. Gut, das zum Thema MKBHD. Viele haben ja auch gesagt, also die haben ja völlig die Realität verloren. Das ist ein Untergang, der wird somit von der Bildschirmfläche verschwinden, aber doch nicht wegen so einer App. Also Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Gut, zum Schluss noch ein Tipp oder zum Thema Wallpaper. Wer sich wirklich für Wallpaper interessiert, der sollte sich mal die Seite unsplash.com anschauen. Dort bekommt man hochwertige, kostenlose Wallpaper. Und es ist nach meiner Meinung eine sehr seriöse Alternative. Und man muss nicht unbedingt für eine Wallpaper-App im Monat dementsprechend ein paar Euros auf den Tisch legen. Es gibt kostengünstige Alternativen oder kostenlose Alternativen. Und außerdem gibt es dann noch den Blog, den Basic Apple Guy, nennt er sich so? Genau, glaub schon. Der macht auch sehr schöne Wallpaper. Zwar hat er nicht so einen riesen Output, aber er macht sehr hochwertige Wallpaper, die auch sehr, sehr schön aussehen. Und wenn er denn ein Wallpaper macht, gibt es die auch für alle Plattformen, iPad, iPhone und Mac. Und der hat auch sehr, sehr schöne kostengünstige oder nicht kostengünstige, sondern kostenlose Wallpaper im Angebot. Ja.
Also wer für sein Smartphone direkt was haben will und nicht groß irgendwelche Umwege machen will und auf Threads unterwegs ist, der sollte vielleicht mal suchen nach The Unique Wallpaper.
Okay.
Da werden auch regelmäßig immer mal wieder Wallpaper gepostet. Da kannst du die eigentlich direkt dir einrichten, wenn du Lust hast, als Wallpaper oder Lockscreen-Bild, je nachdem. Sehr großes Angebot von allen möglichen Motiven. Da folge ich auch schon länger. Also da gibt's immer viele Möglichkeiten, beziehungsweise da sind viele unterschiedliche Motive auch immer dabei. Also Quellen gibt's wie Sand am Meer, du hast es ja schon gesagt.
Ja, also da muss man jetzt nicht unbedingt ein Abo abschließen.
Hm? Nein, klar. Das nicht. Das ist ja mir die Frage, will ich dann zum Beispiel da halt einfach den Creator halt unterstützen? Ja,
ja oder man oder
stimmt das Angebot für das, was ich haben will, oder die Qualität der Wallpapers? Hm. Das muss man für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, das ist ja auch immer subjektiv.
Ja,
der
und
Preis, von daher.
Angeblich ist die Idee ja daher gekommen, warum MKBHD jetzt eine Wallpaper-App anbietet, weil er immer wieder auf seine Wallpaper angesprochen worden ist, ja, die er im Hintergrund hat. Und da ist quasi die Idee entstanden. Okay, kann ich nachvollziehen, dass man dann auf die Idee kommt. Nur hier und da hätte man eventuell andere Entscheidungen treffen können. Und wie gesagt, Kritik finde ich okay, aber bitte sachlich. Und das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Mein Gott, was hat der Mann einstecken müssen? Heieiei. Gut, zum Schluss noch ein ganz kleines Thema. Vor ein paar Wochen, paar Monaten gab es ja die Gerüchte, dass Sam Altman und Johnny Ive dementsprechend zusammenarbeiten. Das war mehr oder weniger auch klar, dass sie zusammenarbeiten, aber was jetzt final dabei rauskommt, das, oder was dabei rauskommen soll, das war auch noch nicht so klar und ist mittlerweile auch noch nicht hundertprozentig klar, aber mittlerweile hat man jetzt offiziell und hundertprozentig die Zusammenarbeit bestätigt. Das gab Johnny Ive bekannt in einem Interview, nämlich mit der New York Times, hatte ein längeres Gespräch geführt und dort hat er gesagt, dass er mit Sam Altman zusammenarbeitet und dass da irgendwas kommen wird. Konkretisiert hat er sich da noch nicht oder konkret hat er sich dazu noch nicht geäußert. Wie gesagt, die ersten Gerüchte gab es schon vor einem Jahr zu dem Thema. Man munkelt, dass da irgendwas an Hardware rausfallen wird. Bin ich gespannt. Das haben ja schon andere versucht. Der AI-Pin ist ja auch mehr oder weniger in die Hose gegangen.
Ja, wobei ich denke, dass da eine wirklich gute Chance besteht, dass es was Vernünftiges werden kann.
Okay.
Die Frage ist, ob das mit unter anderem ein Grund ist, warum Apple ja die Finanzierungsrunde bei OpenAI jetzt aussetzen will, beziehungsweise nicht wahrnehmen will und ja auch auf dem Board anscheinend verzichtet. Oder war das ein Sitz im Board?
Ja, genau.
Ja, ich glaube ja, gell? Verzichtet, ob das mit ein Grund ist oder ob das eventuell die anderen Sachen, die jetzt die letzten Wochen passiert sind bei OpenAI, ob das ein Grund oder die Gründe dann sind oder ob das da auch noch mit reinspielt. Man muss dann nicht noch einen Wettbewerber eventuell finanziell unterstützen. Was das für die weitere Zusammenarbeit und dann auch die Features von iOS 18, die ja noch in den Startlöchern stehen, dann bedeutet, muss man mal abwarten. Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich denke, es ist noch einige Zeit weg, bis wir da Hardware sehen werden.
Das glaube ich auch.
Sie haben es jetzt erst angekündigt, von daher mal gucken. Ich denke nicht, dass sich da gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Apple OpenAI da einen großen Gefallen getan hat. Aber das muss man mal abwarten, ja.
Das wird man sehen. Das wird man sehen. Es gab ja auch Gerüchte und die gab es ja schon immer. Also solange quasi auch Tim Cook ja schon am Start ist, dass sich Johnny Ive und Tim Cook nicht zu hundertprozentig verstanden haben. Und viele interpretieren das jetzt auch dahingehend, dass jetzt der Ive ja so ein bisschen den nochmal zeigen will, wo der Frosch die Locken hat, sage ich jetzt mal. Ne?
wo der Hammer hängt.
Oder wo der Hammer hängt oder wie auch immer, ne? Und ja, schauen wir mal. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, sind unsere Themen durchgearbeitet. Mhm. Ja. Wir sind auch ein bisschen über unsere Zeitgrenze hinausgeschritten, ne?
Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt die ganze Zeit. Ich habe nur eben gesehen, wir haben fast 18 Uhr mittlerweile.
Also ja.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, wissen die Hörer ja jetzt nicht, aber ja, also für den ursprünglichen Zeitplan, meinen imaginären Zeitplan, ja.
Ja, was du so für Ideen hast bezüglich Zeitpläne, das ist sowieso immer sehr kurios.
Ja, genau, 5 Minuten habe ich, ja.
Allein schon auf die Idee, um diese Zeit heute aufzunehmen, also du hast immer wieder neue Ideen für Zeiten, also da bist du ja sehr kreativ.
Ja, da siehst du mal, wie ich mich immer frei mache dafür.
Ja, oder wie du quasi mir Zeiten vorschlägst, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Gut. Okay, bevor wir noch mehr aus unserem Nähkästchen plaudern, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Ja, bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.